Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
96 Freunde, der Hannover-Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo liebe 96-Fans, wir befinden uns in einer sehr fußballfreien Zeit und wie Dennis und ich gemerkt haben, wirkt sich das auch ein wenig auf einen Fußball-Podcast aus. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, oder Dennis?
In der Tat, ja, über was soll man denn sprechen, wenn nicht gespielt wird? Natürlich könnten wir jetzt jede Vertragsverlängerungsoption rauf und runter diskutieren und all das wäre wahrscheinlich in den nächsten Wochen eh wieder hinfällig, weil sich dann alles noch dreimal wieder geändert hat. Deshalb dachten wir, wir sprechen heute mal weniger über Hannover 96 und mehr über unsere Stadt, nämlich über Hannover.
Und dafür haben wir einen sehr, sehr guten Gesprächspartner, einen Hannoveraner, und da muss ich gleich nochmal kritisch nachfragen, nachdem ich Hallo gesagt habe, eventuell aber auch mehr so Wolfsburg-Fan ist.
Oh, Vorsicht, Vorsicht, ja, moin erstmal, moin aus Hannover, moin aus Bodfeld.
Wir sprechen heute mit dem Kabarettisten, Sängern und Pianisten Matthias Brodovi, hallo.
Ja, moin.
Jetzt muss ich aber auch nochmal nachfragen, wie ist denn das passiert mit Fantum beim VfL Wolfsburg?
Genau, also ich glaube, das ist jetzt wahnsinnig gefährlich. Also bloß bitte jetzt den Podcast nicht abschalten. Liebe 96-Fans, tut mir das nicht an, dass ihr jetzt schon weg seid. Das wäre fatal. Also, um es ganz klar zu sagen, ich komme ursprünglich aus Wolfsburg. Ich komme ursprünglich aus Wolfsburg und wenn man aus einer Stadt kommt, wenn man dort einen Verein natürlich auch hat, der lange Zeit ein Werksverein gewesen ist, keine große Rolle spielt und dann irgendwann aufgestiegen ist, 1997 damals, das Spiel gegen Mainz und so weiter, da hängt natürlich Herzblut dran. Aber ich bin eben auch Hannoveraner und wenn man Hannoveraner ist, ist man automatisch 96er. Das heißt, wie heißt es in der Literatur, zwei Herzen schlagen, ach in meiner Brust. Jetzt wird der echte Fußballfan sagen, das geht nicht. Und ich sage, doch, es geht. Es ist die 50+1 Regelung. Der eine Verein hat eben 51%, der andere hat 49%, aber ich hänge an beiden. Im Moment kann ich ja auch sagen, das eine ist erste Liga, das andere ist zweite Liga. Das kann sich ja auch mal umkehren, ne? So.
Ich frage jetzt mal nicht, welcher Verein 0,1% Vorsprung hat. Aber ich kann sagen, worüber wir mit dir heute sehr gut reden können. Denn als Kabarettist beobachtest du ja quasi ständig die Gesellschaft. Und die Gesellschaft befindet sich gerade in einem absoluten Ausnahmezustand. Da würde ich vielleicht auch die erste Frage in die Richtung einmal an dich abschicken. Was würdest du sagen, wie wirkt sich die Quarantäne, in die wir uns gerade befinden, eigentlich auf das allgemeine Gemüt der deutschen Gesellschaft aus? Und wie sehr wird der Fußball schon vermisst?
Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich vermisse den Fußball fürchterlich. Also das wäre jetzt genau das, was man bräuchte. Denn jetzt hätte ich Zeit, die Spiele zu gucken. Ne? Ganz ehrlich, sonst ist es immer mein Problem, als jemand, der natürlich samstags im Theater immer ist und spätestens um 18 Uhr einen Soundcheck machen muss. Für mich bleibt meistens nur die Bundesliga-Konferenz im Radio, die übrigens großartig ist. Also ich liebe Bundesliga-Konferenz im Radio zu hören. Aber es ist natürlich noch schöner, Bundesliga zu sehen oder gegebenenfalls ja eben auch in meinem Fall Europa League mal zu sehen. Ich hätte es jetzt gerne, aber es geht halt nicht. Und vielleicht geht es demnächst mit Geisterspielen, es ist zu hoffen, wobei die Vernunft, glaube ich, an oberster Stelle stehen sollte. Was die Gemütsverfassung der Deutschen angeht, da wage ich jetzt natürlich mal die Prognose, es geht von bis. Es gibt Leute, die halten es nicht aus und es gibt Leute, so wie ich, die nach einer anfänglichen, wirklich ganz schweren Zeit in einem ganz tiefen Loch, weil man muss ja jetzt eine Sache sagen, ich bin arbeitslos, wirklich komplett arbeitslos, die Theater sind dicht, wir wissen nicht, wann die wieder aufmachen und ich will jetzt nicht jammern, aber meine Kollegen und ich, wir sind jetzt halt, was die Einnahmenseite angeht, bei null, was die Ausgabenseite angeht, dann eben doch bei weiteren Ausgaben. Aber es ist jetzt, wie es ist und ich finde, die Gesundheit sollte die oberste Priorität haben und ja, bei mir ist es jetzt so, im Laufe der Wochen habe ich sogar angefangen, die Zeit ein bisschen zu genießen, denn ich bin jetzt 21 Jahre mehr oder weniger am Stück auf Tournee gewesen und bin jetzt mal in eine Ruhephase reinkatapultiert worden. Und ganz ehrlich, ich glaube, meiner Gesundheit tut das sogar vielleicht ganz gut, wenn ich am Ende meines Lebens könnte ich 3 oder 4 Jahre gewonnen haben, weil ich sonst vorher einen Herzinfarkt gekriegt hätte. Also insofern kann es sein, dass so ich denn Corona nicht kriegen sollte, vielleicht sogar davon profitieren könnte. Klingt jetzt ein bisschen blöd, ist aber so.
Dennis, ich muss unbedingt auch mal an dich die Frage richten, wie du eigentlich die Corona-Zeit überstehst und ob du auch schon Entzugserscheinungen vom Fußball hast.
Entzugserscheinungen von Fußball, ja, wer hat sie denn nicht? Also irgendwas fehlt ja so, ne? An so einem Samstagnachmittag 15:30 Uhr, das ist auch noch so die Uhrzeit, die irgendwie so aus meiner Kindheit drin ist. Also heutzutage ist ja irgendwie gefühlt von Freitagabend bis teilweise ja sogar Montag Fußball, aber es ist immer noch so Samstag 15:30 Uhr, ich weiß das noch ganz genau, so aus meiner Kindheit, da hat 96 in der zweiten Liga gespielt in den 90ern und es gab ja keine Chance irgendwie Fußball damals, Hannover 96 aus der zweiten Liga dann irgendwie im Fernsehen zu schauen und deshalb war ja die Bundesliga-Konferenz bei NDR 2 war ja Pflicht und dementsprechend auch immer Samstag 15:30 Uhr und da hat sich diese Zeit, so Samstag 15:30 Uhr einschalten bei mir, irgendwie ist das so tief in mir drin und irgendwas fehlt dann gerade irgendwie an dem Samstagnachmittag und natürlich sind die Entzugserscheinungen dadurch da, gar keine Frage. Ich erwische mich trotzdem immer wieder bei der Frage in letzter Zeit, ob ich es mir wünsche, dass jetzt im Mai Geisterspiele stattfinden oder nicht. Und die Frage ist für mich persönlich tatsächlich, ich bin da sehr zwiegespalten. Also es ist nicht so, dass ich unbedingt jetzt Hurra schreie und jubelnd in die Luft springe, wenn jetzt morgen verkündet wird, am 9. Mai finden die Geisterspiele wieder statt. Irgendwie bin ich da doch sehr zwiegespalten. Und zwar, weiß nicht, Christian, soll ich es kurz erläutern oder möchtest du erst deine Meinung sagen?
Wie bei allen Fragen aktuell, wir haben definitiv genug Zeit, um alles ausführlich zu erläutern.
Das stimmt allerdings, ja. Dann lege ich einfach mal los, warum da gerade auch so, warum ich da so ein bisschen hin und her gerissen bin. Denn einerseits natürlich würde man sich wieder über ein schönes Fußballspiel freuen, gar keine Frage. Auch wenn man es halt im Fernsehen sehen müsste und nicht live im Stadion, was natürlich schon irgendwie wehtut. Und ganz klar aus wirtschaftlicher Sicht kann ich natürlich auch die Vereine extrem verstehen, die jetzt das Geld brauchen, halt auch gerade mit Blick auf die Mitarbeiter in den Geschäftsstellen, mit Blick auf die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle von Hannover 96, die sich ja auch zum Großteil in Kurzarbeit befinden. Und natürlich auch verständlicherweise große Sorge um ihre Jobs haben. Und aus der Perspektive, glaube ich, würde jeder von uns hundertprozentig unterschreiben, ja, es muss weitergehen, sei es als Geisterspiel oder wie auch immer. Ich glaube, da ist immer auch so ein bisschen so dieser Solidaritätsgedanke mit den Mitarbeitern zum Beispiel auch mit dabei. Auf der anderen Seite habe ich aber auch so in mir drin das Gefühl, dass ja, Fußball vielleicht aber auch irgendwie so, dass gerade ein bisschen das, ich will nicht sagen das Unwichtigste, das hört sich so hart an, aber es ist irgendwie in der Prioritätsskala doch recht weit nach hinten gerückt. Und wenn ich so die Pläne höre, dass dann irgendwie 20.000 Tests offenbar benötigt würden, um die Saison zu Ende zu spielen, also 20.000 Tests auf Corona-Infektionen, und dann auf der anderen Seite lese, dass nicht mal das medizinische Personal ausreichend versorgt ist, dass man offenbar immer noch Kapazitätsprobleme hat, um Altenheime, um Pflegeheime durchzutesten. Also dort, wo diese Tests viel, viel mehr gebraucht würden als im Profifußball, dann sage ich irgendwie so, da stimmt dann doch nicht ganz die Relation. Da müsste Fußball dann vielleicht doch einmal hinten anstehen und dann finden dann meinetwegen im Mai auch keine Geisterspiele statt. Also ich bin da sehr hin und her gerissen, Christian, du hörst das schon. Jetzt verrat mir mal deine Meinung, ich bin sehr gespannt.
Oh, puh. Ich glaube, ich würde da eher gleich den Abschlusspunkt hintersetzen, aber die von Matthias zu den Geisterspielen, die würde mich interessieren, die Meinung.
Na, ich habe da eine ganz klare Haltung. Social Distancing und so weiter ist ja notwendig. Zwei Personen könnten doch problemlos die Sache ausfechten, indem ich einfach sage, jedes Spiel 90 Minuten lang Elfmeterschießen. Also das wäre es doch. Ich finde Elfmeterschießen sowieso am spannendsten im Fußball. Und dann fechten wir die Bundesliga einfach mit Elfmeterschießen aus. Das heißt, der Torwart bleibt stehen und der andere Torwart auf der anderen Seite. Und dann kommt immer ein Spieler, der hält immerhin 11 Meter Abstand. 1,50 Meter würde ja schon reichen. Das heißt also, wir kommen sicher aus der Nummer. Man muss nicht testen, man braucht keinen Mundschutz. Und es macht vielleicht noch Spaß. Also vielleicht kommen die Vereine ja sogar, das meine ich jetzt sogar ernsthaft auf die Idee, irgendwelche Formate zu finden. Also es gibt jetzt zum Beispiel E-Sport. Wenn ich mich nicht irre, kann man das sogar auf Sky oder auf The Zone oder sowas, kann man sich angucken, wie die da beim E-Sporten sind. Aber vielleicht fällt denen ja noch irgendwas ein, was man Spiele ohne Grenzen mäßig veranstalten könnte. Aber ich gebe Dennis da im Endeffekt recht. Wenn es wirklich darum geht, dass Material benötigt wird, wie zum Beispiel Tests, ganz ehrlich, dann sollte Fußball hinten anstehen. Und wir kommen nicht um, wenn wir dann tatsächlich auch den Mai und gegebenenfalls den Juni ohne Fußball auskommen müssen.
Ich glaube, bei Hannover 96 hat sich schon was getan in Richtung E-Sport. Ich bin nicht der große E-Sportler, aber ich habe mitbekommen, dass wohl anscheinend einige Profis schon an FIFA-Turnieren online teilgenommen haben. Teilweise, glaube ich, schon aus der Quarantäne heraus. Jedenfalls wird da schon gerade was mit E-Sport irgendwie veranstaltet. Ist natürlich was komplett anderes, auch wenn es ein Fußballspiel ist. Es ist halt immer noch kein Fußballspiel. Und darum, ich habe noch eine größere Theorie. Und ich müsste ein bisschen ausholen dafür. Aber ich habe ja eben selber bestätigt, dass wir Zeit haben dafür.
Außerdem würde mich jetzt die Theorie interessieren.
Also folgendes, ich versuch's mal. Wo setze ich an? Also, ich habe in meinen Teenager-Jahren immer ganz gerne Wrestling geguckt, WWE und so, diese Showkämpfe. Und das mache ich bis heute immer noch einmal im Jahr, nämlich an WrestleMania. Diese riesige, große Veranstaltung, die in riesigen Footballstadien vor ausverkauftem Publikum ausgetragen wird. Und das war gerade, und das war natürlich auch alles voll im Corona-Modus, die hatten kein Publikum, die hatten die Veranstaltung auf 2 Tage aufgeteilt und vor allem die Kämpfe, die tatsächlichen Kämpfe, die wurden alle der Situation so ein bisschen angepasst. Nämlich ist der Wrestling total vom Publikum und von den Reaktionen des Publikums abhängig. Und ich würde behaupten, so wie der Fußball im Prinzip auch. Fußball ohne Stimmung und ohne Reaktion vom Publikum ist nicht der gleiche Fußball, den wir kennen und lieben. Aber was die WWE an WrestleMania gemacht hat, ist, die haben das Konzept so ein bisschen umgeändert. Die haben manche Kämpfe mehr wie Filme wirklich aufgezogen, wie Filmsequenzen aus der Arena herausgeholt und das wie ein Horrorfilm teilweise inszeniert. Oder andere Kämpfe waren mehr so auf weniger Geschehen im Ring ausgelegt und dass man die ganze leere Arena irgendwie genutzt hat oder so, die dann doch mit da war. Also man hat das Format irgendwie verändert. Der Fußball kann aber nicht auf einmal filmisch dargestellt werden und wie ein Film inszeniert werden. Und man ist halt komplett vom Publikum abhängig und da ist der Fußball halt viel starrer. Und ich sage, darum funktioniert das nicht. Ich will mir keine Geisterspiele angucken, wenn überhaupt keine Stimmung da ist, wenn durch das fehlende Publikum quasi das Gefühl vermittelt wird, es geht um nichts, denn das Publikum gibt dem Ganzen ja die Bedeutung und die Emotion, die wir am Fußball lieben. Das ist meine Einstellung.
Interessant auf jeden Fall.
Also ich finde das sehr, sehr, sehr plausibel erklärt. Ich habe ja nun 1 oder 2 Geisterspiele im Vorfeld noch gesehen und es hatte wirklich auch etwas Bedrückendes und es kam nicht das rüber, was beim Fußball rüberkommen sollte. Und ich glaube tatsächlich, Das Publikum ist dann eben doch der vielbeschworene 12. Mann und du hast da völlig recht, ich glaube, es geht nicht ohne. Aber wenn man jetzt an den Wrestlern sich orientieren würde, wir hätten ja nun ein paar wunderbare Darsteller, die auch filmreif sich inszenieren können. Ich denke an Neymar, es gibt doch niemanden, der so herrlich auf dem Boden sich wälzen kann und einem das Gefühl vermittelt, er stirbt im nächsten Augenblick, weil ihm irgendjemand auf den Fuß getreten ist.
Da habe ich eine wichtige Info, Neymar hat sich gerade als Schauspieler versucht, nämlich in der spanischen Netflix-Serie La Casa de Papel, Haus des Geldes auf Deutsch, hat er eine kurze Statistenrolle als Mönch eingenommen.
Als Mönch? Na, das passt ja.
Ja, ja.
Das ist, ja. Also gut, das ist dann wahrscheinlich, also Fußballer, die Schauspielern sind, meistens so wie Fußballer, die singen. Und da gibt es ja nun auch wunderbare Beispiele. Das könnte man jetzt ja zum Beispiel rauskramen. 1978, Udo Jürgens mit der deutschen Fußballnationalmannschaft Buenos Dias Argentina. Holt einfach diese Filmchen raus. Ich glaube, da haben wir echt was zu lachen. Das ist ja unfassbar, wenn Fußballer angefangen haben zu singen. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so en vogue, aber in den 80ern ging das ja auch noch so, dass die Fußballnationalmannschaft immer noch so halbwegs versucht hat zu singen und dann gab es immer das große Album, ich glaube zweimal oder dreimal sogar mit Udo Jürgens zusammen. Also die können auch als Entertainer auftreten und von der alten Garde gibt es ja auch einige Leute, die könnte man einfach in irgendwelche Talkshows setzen. Paul Breitner und Uwe Seeler zusammen, den könnte ich stundenlang zuhören.
Da muss ich Fußballer und singen, da fällt mir nämlich ein Mann ein, der sowohl bei Hannover 96 als auch beim VfL Wolfsburg gespielt hat.
Die wilde 13.
Und gesungen hat. Die wilde 13.
Die wilde 13. Ganz genau.
Thomas Bredaric, der Jawohl. Hat sich ja auch mal als Sänger versucht.
Der nicht wirklich, das weiß ich gar nicht, ehrlich.
Da hast du aber noch was vor dir, wenn du dir das noch angucken musst. Also das ist
das
wirklich...
muss ich googeln.
Extraklasse ist das.
Okay, ja, das ist an mir vorbeigegangen. Also ich glaube, ich vermute jetzt auch mal, es kann auch an einem vorbeigehen, oder? Oder ist es, oder hat es sich gelohnt?
Ja, sei denn, man ist halt Fan von Hannover 96 oder vom VfL Wolfsburg, dann muss man es schon zumindest einmal gesehen haben, aber einmal reicht dann vielleicht auch.
Okay.
Würde ich sagen.
André Breitenreiter hat ja auch für sowohl Hannover 96 als auch für den VfL Wolfsburg gespielt, hat aber meines Wissens nicht gesungen bislang, oder?
Ich glaube nicht.
Vielleicht können wir ihm eine E-Mail schicken und fragen, ob er nicht Lust hätte.
Guter Plan.
Vielleicht mit Mirko Slomka zusammen, so ein Duo.
Genau. Ich bin generell dafür, dass bei Trainerentlassungen der Vorgänger und Nachfolger, die sollten am besten immer ein Lied zusammen singen. Das ist doch
eine schöne Idee. So,
aber
so
ganz ehrlich, Matthias, ganz ehrlich, Brodo wie und Breitenreiter als Duo, wie wär's?
Ja, wir sind auch auf eine Schule gegangen. Wir kennen uns ja beide noch von der Herschel-Schule tatsächlich. Er war 2 Jahrgänge unter mir. Und wir haben das dann mal festgestellt, lustigerweise bei einer Hochzeit eines VfLers, damals 1999, dass wir ja eben nicht nur auf einer Schule waren, sondern auf unsere Art und Weise so eine Art, der eine eher sportlicher und der andere dann auf der Bühne eine Karriere gemacht haben. Was heißt Karriere? Das ist ja immer ein komisches Wort. Aber insofern, ja, vielleicht wäre das mal was. Ich weiß aber nicht, ob er singen kann. Also, aber das macht ja nichts, er kann ja auch rappen. Also es gibt ja auch Möglichkeiten, heute akkuraten Sprechgesang rüberzubringen. Aber André würde ich es zutrauen, doch, dem würde ich sogar zutrauen. Es gäbe Fußballer, denen würde ich es eben nicht zutrauen.
Nee, ich glaube, der Breitenreiter, der hat durchaus die nötige Coolness für sowas. Andere nehmen sich da möglicherweise selber noch ernster.
Ja, genau. Und ich glaube, in dem Moment geht es schief, wenn Fußballer sich zu ernst nehmen und dann auch noch glauben, sie könnten singen, dann endet man so wie Boris Becker.
Ach, herrje.
Ja, und wo wir gerade darüber sprechen, Fußballer sollen sich nicht immer so ernst nehmen. Die Fanszenen, die schlagen interessanterweise in die gleiche Bresche, dass tatsächlich keine Geisterspiele stattfinden sollen. Die IG Rote Kurve hat das Statement auch in Gänze veröffentlicht unter der Website ig-rotekurve.de. Quarantäne für den Fußball, Geisterspiele sind keine Lösung, in denen eben dafür plädiert wird, keine Geisterspiele durchzuführen und erst einmal die Gesellschaft in den Vordergrund zu stellen und dass Fußball eben dann doch hinten anstehen soll. Ich zitiere einmal ganz kurz daraus und das gesamte Statement kann man sich dann, wie gesagt, auf der Website der Roten Kurve einmal durchlesen. Wir vertreten die klare Position, dass es keine Lex-Bundesliga geben darf, heißt es in diesem Statement. Fußball hat in Deutschland eine herausgehobene Bedeutung, systemrelevant ist er jedoch ganz sicher nicht.
Matthias, dein je unterbrochenes neues Programm hieß eigentlich keine Zeit für Pessimismus. Hast du schon dir einen neuen Namen überlegt oder ziehst du das durch, das Ding?
Ich ziehe das durch. Ich ziehe das gnadenlos durch. Es ist natürlich fast zynisch. Also aber nun ist es halt so. Keine Zeit für Pessimismus. Ich habe es, glaube ich, 6-mal zur Aufführung gebracht und dann kam Corona. Aber ich nehme es jetzt wirklich als Programm. Also es ist eine scheiß Zeit, machen wir uns nichts vor. Es geht teilweise an Existenzen und wir müssen uns auch da nichts vormachen. Es gibt eben Menschen, die haben den Tod von Angehörigen zu beklagen. Das ist also nichts, worüber man in irgendeiner Weise sich lustig machen könnte oder sonst was. Ich finde, das ist eine wirklich gravierend ernste Zeit. Aber trotz alledem finde ich, diese Zeit durchschreitet man nur, wenn man eben auch eine positive Lebenseinstellung hat, wenn man eben auch bereit ist zu sagen, okay, ich weiß, der Satz ist ausgenudelt in anderem Kontext, aber wir schaffen das. Ich glaube, das können wir tatsächlich jetzt nur als Gesellschaft gemeinsam schaffen, indem wir die Sache ernst nehmen und indem wir gemeinsam versuchen, über eben sowas wie Distanz halten, über Hygiene, über all diese Maßnahmen langsam zurück ins Leben zu kommen. Ich glaube, es wird gehen und ich glaube auch, dass der Fußball irgendwann auch wieder gehen wird und ich glaube auch, dass die Theater irgendwann wieder aufmachen. Die Frage ist, wann? Und ja, also ich als in dem Fall jetzt nun wirklich direkt Betroffener, weil quasi meine Lebensgrundlage weg ist. Ich sehe es trotzdem gelassen. Mir ist meine Gesundheit immer noch lieber, als wenn ich auf der Bühne stehe und Geld verdiene, aber habe dann irgendwann nichts mehr davon, weil ich mich auf der Intensivstation wiederfinde. Im schlimmsten Fall. Auch da denke ich, keine Zeit für Pessimismus. Es kann ja durchaus auch sein, ich bin kein Virologe, ich höre jetzt erstaunlicherweise immer irgendwelche Virologen jeden Tag den Podcast von Drosten und auch den von Kekulé und versuche mich ein bisschen zu bilden, um wenigstens keinen Unsinn darüber zu reden. Ich nehme dieses Virus sehr, sehr ernst und ich weiß, es gibt eben solche Krankheitsverläufe und andere Krankheitsverläufe. Ich glaube jedenfalls, wir brauchen trotzdem eine positive Einstellung, dass wir durch diese Scheißzeit durchkommen, aber wir kommen nur durch, wenn wir gemeinsam durchkommen.
Das stimmt. Ich wollte aber gerne mal fragen, du bist ja auch ganz gut vernetzt, so was die Kabarettszene, die Varieté, die Künstlerszene, Kleinkünstler angeht. Was sagen deine Freunde und Bekannten? Wie geht es denen in der aktuellen Situation? Wie gehen die damit um? Und gibt es schon viele Kandidaten, bei denen du siehst, da wird es langsam finanziell auch sehr, sehr knapp?
Ja. Ja, es gibt, wir müssen ja unsere Szene, kann man ja genauso wie eine Liga einteilen. Es gibt die erste Liga, da spielen dann Leute wie, was weiß ich, Eckart von Hirschhausen und Dieter Nuhr. Es gibt eine zweite Liga, da würde ich mich jetzt mal dazu zählen, das sind die, die in erster Linie Bühnenkünstler sind und nicht unbedingt Fernsehkünstler, aber die eben deutschlandweit auch in etwas größeren Theatern auftreten können. Und dann gibt es die dritte und die vierte Liga, es gibt die Kreisklasse und da sind jetzt schon Leute auf der Strecke geblieben. Also wer das bislang so ein bisschen gemacht hat, um die Miete zu bezahlen und vielleicht hin und wieder eine Currywurst mit Pommes essen zu können, der ist jetzt schon am Arsch. Also da muss man sich nichts vormachen. Die in der ersten und zweiten Liga spielen, haben sich ein bisschen was zurückgelegt natürlich. Das reicht auch nicht für alle Ewigkeiten. Und da ist man eigentlich auch am Arsch, wenn man jetzt nicht gerade ein Einkommensmillionär ist aus der allerersten Liga. Aber ich kenne viele Künstlerkollegen, die halt tatsächlich das Ganze auf einem Niveau gemacht haben, was nicht so ganz einträglich ist. Und die haben jeden Monat Auftritte gehabt, mit denen sie eben so das normale Leben finanzieren konnten. Die Miete und was zu essen und vielleicht einen Urlaub. Wenn da was wegbricht, 4 Wochen lang, können sie schon die Miete nicht mehr zahlen. Das ist der pure Horror. Also ich kenne Kollegen, die sind zur Arbeitsagentur gegangen, um dieses ALG II zu beantragen. Und es wird aber in der Szene auch so natürlich alle treffen, spätestens nach 3 oder 4 Monaten oder 5 Monaten sind wir alle irgendwo am Arsch. Wie gesagt, außer man ist ständig im Fernsehen und kann auch da seine Präsenz weiterhaben und kann seine Bücher über den Buchhandel weiterverkaufen. Aber die Szene wird sich ein bisschen ausdünnen und ich finde das gerade sehr, sehr tragisch.
Gibt es denn finanzielle Hilfen von der Bundesregierung oder von den Ländern für freischaffende Künstler mittlerweile?
Also es gibt natürlich diese Soforthilfe für Selbstständige. Viele Kollegen haben sie schon gekriegt. Ich habe sie auch beantragt. Ich habe sie noch nicht, bin aber ganz hoffnungsvoll, dass die auch irgendwann eintrifft. Das sind diese 3.000 Euro, die vom Land kommen. Es gibt Bundesmittel bis hin zu 9.000 Euro, aber da fängt das Dilemma schon an. Man muss dann natürlich, was ich auch richtig finde, in den Anträgen alles auseinanderklamüsern und sagen, wie hoch die Betriebskosten sind. Nun ist es natürlich so, wir haben gar nicht so hohe Betriebskosten. Man hat sein Auto und man hat sein Arbeitszimmer. Und das ist dann schon alles, was man an Betriebskosten hat, außer meine Druckerpatrone oder irgendwas. Das heißt, wenn ich das zusammenrechne, komme ich auf keine besonders große Summe. Hab aber trotzdem natürlich meine ganzen Versicherungen, die laufen, meine Krankenversicherung, die läuft. Ich habe meine Miete, die läuft, die ich bezahlen muss. Das kann ich aber alles nicht einrechnen. Das heißt also, dafür bekomme ich keine Unterstützung vom Bund. Und das kann schon etwas kritisch sein. Bei mir ist es so, ich bin an dem Punkt, dass ich dann ab einem bestimmten Punkt an die Altersvorsorge ran muss und eine Lebensversicherung kündigen muss, die ich mal abgeschlossen habe, die mir irgendwann auch noch meine Rente eigentlich ermöglicht hätte. Aber ich will da überhaupt nicht jammern, weil ich einfach denke, diese Zeiten sind beschissen und es gibt halt Leute, denen geht's noch viel, viel, viel schlechter. Deswegen wäre das jetzt ein Jammern auf einem sehr hohen Niveau. Ich bin froh und dankbar, dass es überhaupt so schnelle Hilfen vom Bund gibt und vom Land. Es wird auch von den Kommunen Hilfen geben für die Theater. Die sind nämlich noch viel härter getroffen. Das dürfen wir nie vergessen. Also wir Künstler, wir sind Einzelpersonen. Bei mir hängt natürlich auch eine Familie dran. Insofern bin ich keine Einzelperson. Aber das ist ja mein privates Ding. Da kann ja der Staat jetzt nicht irgendwie für mich einspringen. Richtig getroffen sind die Theater. Wenn dort ein halbes Jahr nichts läuft, die haben hohe Mietkosten, die haben Personalkosten, denen reichen eben 3.000 Euro Soforthilfe nicht, denen reichen auch wahrscheinlich keine 9.000 Euro Übergangshilfe, sondern die brauchen dann irgendwann zinsfreie oder zinsarme Darlehen, um irgendwie über die Runden zu kommen oder Subventionen. Und da würde ich dann ab einem bestimmten Punkt auch sehr in die Bresche springen wollen für unsere freie Szene. Wir haben nämlich wunderbare kleine Theater, die bislang nie Hilfe beantragt haben, nie irgendwelche Subventionen gekriegt haben. Also die muss der Staat im Zweifelsfall retten, denn Kultur ist jetzt zwar nicht unbedingt in diesem Augenblick systemrelevant, jetzt sind es vor allen Dingen Ärzte, Schwestern, Pfleger, medizinisches Personal. Aber wenn die Gesellschaft wieder im Alltag angekommen ist, dann ist für mich Kultur genauso systemrelevant wie Sport. Das gehört zu unserer Gesellschaft dazu.
Ja, aber das sind ja jetzt wirklich extrem bedrückende Worte, die du da gerade gefunden hast. Bedrückende Worte aus dem Mund eines Komikers, das fühlt sich erstmal sehr ungewohnt an, gerade bei dir, Matthias.
Ja, wobei ich sage ja auch, ich denke gleichzeitig auch positiv, weil ich mir eins sage, ich rede jetzt bei mir persönlich erstmal nur über Geld und ja, ich suche mir dann im Zweifelsfall einen anderen Job, irgendwas ist möglich oder ich löse halt meine Altersreserve auf, dann ist das so. Das ist jetzt bei mir nicht das große Drama. Ich finde, viel, viel entscheidender ist es, gesund zu bleiben. Und ja, deswegen finde ich, bei uns in der Szene reden jetzt natürlich sehr viele über Geld, weil sie einfach Existenzangst haben und ich versuche dann immer moderierend auch einzugreifen und sagen, Leute, mehr als dass wir im Zweifelsfall eben tatsächlich alle Arbeitslosengeld 2 erstmal beantragen müssen oder andere Jobs suchen müssen, mehr kann doch nicht passieren. Lasst uns vor allen Dingen dankbar sein, wenn wir gesund bleiben. So einfach ist das. Und das ist für mich im Moment die oberste Priorität. Und ich versuche das, ich versuche das positiv zu sehen. Und ich glaube, wir kommen aus der Scheiße auch wieder raus. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich finde nur jetzt Vernunft einfach wichtig, ne? Und das eben, was zum Beispiel unvernünftig ist, ich bin ja nur auch auf Facebook und dann sehe ich immer wieder diesen uralten Post, ich kann es nicht mehr hören, die Grippe ist aber viel schlimmer. Nein, Leute, das ist Unsinn. Redet doch einfach dann mal mit Intensivmedizinern, sprecht mit den Ärzten in der MH, mit dem Pflegepersonal oder im Zweifelsfall fahrt nach Bergamo oder nach New York, da wird man eben feststellen, diese Aussage ist einfach Quatsch, ist einfach Unsinn. Und nur weil irgend so ein Internetfuzzi, irgendein ehemaliger Arzt oder was auch immer meint, das verbreiten zu müssen und es dann weiter verbreitet wird, dadurch wird es nicht wahrer. Wir haben im Moment, glaube ich, echt noch viel zu wenig Wissen über dieses Virus und über die Therapie und über all diese Dinge. Und ich finde, da sollten wir jetzt auf Virologen hören, auf Wissenschaftler, auf Experten und wir sollten vor allen Dingen den Ärzten und den Pflegern und den Schwestern und all dem medizinischen Personal mal zuhören, die mit Intensivpatienten zu tun haben. Und die berichten von den unterschiedlichsten Fällen von Krankheitsverläufen. Es gibt Leute, bei denen macht das wirklich so gut wie gar nichts aus. Die haben leichtes Fieber und dann war es das. Und dann gibt es die, die haben nicht nur Atemnot, sondern die müssen künstlich beatmet werden. Und dann gibt es die, die sterben in den Kliniken weg. Und ich finde es zynisch, dann zu sagen, aus der Sicht eines weder Virologen noch Mediziners, das ist alles gar nicht so schlimm. Das passiert leider bei Facebook immer noch. Und das meine ich mit, lasst uns vernünftig sein. Das sind schwere Zeiten. Und ich finde, solange wir keine Ahnung haben, da gilt der alte Satz von Dieter Nuhr, einfach mal Fresse halten. Ich versuche das zu berücksichtigen, indem ich mich einfach weiterbilde. Und jetzt sage ich natürlich auch was dazu, aber ich sage ja eigentlich in erster Linie, lasst uns nicht so viel dazu sagen, sondern lasst uns jetzt gemeinsam handeln. Und gemeinsam handeln heißt, Hygiene beachten, Respekt voreinander haben, Abstand halten und eben zum Beispiel die alten Menschen, die jetzt nicht rauskommen, versorgen. Da gibt es tolle Fanprojekte von Fußballern, von Ultras und so weiter, die eben einkaufen gehen für alte Leute. Finde ich großartig. Das ist im Moment das Gebot der Stunde.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Du, Matthias, warst auch selber schon benefizmäßig unterwegs. Nämlich hast du ein Benefizkonzert, kann man es, glaube ich, nennen, oder ein Benefizauftritt absolviert. Wohnzimmerkonzert, eine Spendenaktion für das Hospiz Luise.
Genau. Das war eine länger geplante Sache, nur dass in dem Fall das Hospiz Luise jetzt natürlich nicht ganz so im Fokus steht. Das ist eine Idee, die mich seit Jahren begleitet, ist die Idee der Hospizarbeit. Hospizarbeit, damit man das nochmal einordnen kann, heißt, Menschen, die schwerst krank sind und die todkrank sind, können jetzt in diesem Fall zum Beispiel im Hospiz Luise auf menschenwürdige Art und Weise auf ihre letzten Tage Palliativmedizin erfahren und dabei nochmal, ja, das klingt jetzt blöd, nochmal aufleben. Also die Hospizidee ist, wenn ein Mensch schwer krank ist, ihm so viele Möglichkeiten des Lebens noch zu geben, dass das Leben, auch wenn es so stark eingeschränkt ist, auch noch eben schön sein darf. Etwas, das, darüber reden wir nicht, solange wir gesund sind, und darüber reden wir meistens nicht, wenn alles in Ordnung ist. Aber wenn jemand zum Beispiel Krebs im Endstadium hat, da sind viele Ängste, die man natürlich hat. Ist zum Beispiel die Angst, an Schläuchen zu stecken und dann irgendwo auf einer Krankenhausstation einfach so zu sterben. Die Hospizidee ist, dem Menschen so viel, medizinische Betreuung zu geben, dass er möglichst keine Schmerzen hat, aber möglichst eben noch, ja, Begleitung, entweder, dass jemand am Bett sitzt, Geschichten vorliest, dass jemand vielleicht noch in der Lage ist, nach draußen zu gehen, den Frühling zu sehen, Geschichten zu hören, Musik zu hören, gemeinsam zu malen, zu spielen, was auch immer. Also, oder eben, das habe ich immer wieder gehört, wenn ich mit Menschen aus der Hospizarbeit gesprochen habe, gemeinsam zu weinen und auch gemeinsam zu lachen, das ist durchaus möglich. Und das Hospiz Luise ist dieses Jahr 25 Jahre in Hannover, und für die haben wir dann quasi ein Internetkonzert gemacht. Das ist mit 3 Kameras aufgenommen worden von einem Team von H1. Die haben das ganz wunderbar gemacht, und es sind, glaube ich, ich weiß es nicht genau, um die 5.000 Euro Spenden zusammengekommen, was mich sehr, sehr freut.
Ja, großartig, ja. Ja, Lachen und Weinen, hast du ja gerade auch gesagt, die gehören eben dann manchmal doch zusammen. Und ja, so wie ich gerade gesagt hatte, dann bedrückende Worte aus dem Mund eines Komikers zu hören, ist dann vielleicht doch auch nicht unbedingt ein Widerspruch, weil eben auch ein Komiker, gerade ein Satiriker wie du, der ja auch gesellschaftliche Satire vor allem macht, nicht nur politische Satire, sondern auch gesellschaftliche Satire, ja auch in den lustigen Kommentaren, in den vermeintlich lustigen Kommentaren viel teilweise traurige oder bedrückende Wahrheiten drinstehen. Und mir fällt da gerade ein Posting ein, Matthias, was ich in den letzten Tagen bei dir gesehen hatte auf deiner Facebook-Seite. Da hast du dich ja selbst quasi geoutet, wenn man so sagen kann, als Risikopatient. Darin schreibst du, dass du zwar noch nie vorher davon gesprochen hast über deine chronischen Erkrankungen, weil sie eben auch gar keine Rolle bisher wirklich in deinem Leben spielten, aber du hast gesagt, ja, ich habe 2 chronische Vorerkrankungen, darunter eine Autoimmunkrankheit, und du findest es schlichtweg zynisch, die Diskussionen, die gerade geführt werden, nach dem Motto, es gibt keine Corona-Toten, die hatten doch alle Vorerkrankungen, dass du sowas oft gelesen hast. Magst du da vielleicht nochmal ein paar Worte zu sagen, wie du dich gerade selbst als Risikopatient in dieser Diskussion auch aufgehoben fühlst?
Ja, so wie du es gesagt hast, es ist natürlich wirklich zynisch, wenn immer wieder von einigen Leuten, also teilweise von Leuten, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben, aber teilweise eben auch von Leuten, die durchaus, ja, medizinisch versiert sind, wie zum Beispiel ein Hamburger Pathologe, der das auch sagte, die Patienten, die er dort obduziert hat, die wären alle sowieso im Laufe eines Jahres gestorben, und dann wird das so allgemein hochgerechnet. Also ich habe zum Beispiel 2 Vorerkrankungen. Das eine ist eine Colitis ulcerosa, das ist eine Autoimmunerkrankung, die habe ich einigermaßen im Griff, tatsächlich durch Ernährung und Sport, aber sie ist nun mal da. Das gilt als chronische Erkrankung, die man, wenn man sie hat, auch nicht mehr verliert. So ist das ärztlich diagnostiziert. passiert. Und das Zweite, was in dem Fall für mich gravierender ist, ist Asthma. Als Asthmatiker bin ich natürlich, was Lungenkrankheiten angeht, durchaus betroffen. Und wer schon einmal einen Asthmaanfall gehabt hat, der weiß, wie es ist, keine Luft zu kriegen und das Gefühl zu haben, zu ersticken. Und ich sag's mal so, das ist scheiße, das ist mal richtig scheiße. Meine beiden Vorerkrankungen, ich habe sie beide einigermaßen im Griff, das kann man ja durch seinen Lebensstil auch irgendwie hinkriegen, sind keine Erkrankungen, mit denen ich jetzt irgendwie damit rechnen müsste, morgen oder übermorgen tot umzufallen. Damit kann ich 100, damit kann ich 110 werden. 96 würde ja reichen, wenn man 96 wird. Aber wenn ich jetzt tatsächlich dieses Virus kriege, würde ich zu denen gehören, bei denen es kippen kann. Kann sein, dass ich zu den 80% gehöre, die 38,5 Fieber haben, bisschen Husten und das war's. Kann aber auch sein, dass ich zu den 5% Intensivpatienten gehöre. Kann auch sein, zu denen, die beatmet werden müssen, möglicherweise, weil mein Asthma dann doch eventuell zu schädigend war. Und dann nehmen wir mal an, ich würde da hops gehen und gehe über den Jordan, dann heißt es hinterher, naja, er hatte Vorerkrankungen. Und da möchte ich hier ein für alle mal feststellen, ja, aber ich bin jetzt 47 Jahre, ich würde an diesen Vorerkrankungen im Normalfall nicht sterben. Und deswegen finde ich es absolut zynisch, wenn man sagt, wir sind doch eh alles nur Vorerkrankte. Also wenn wir uns die Statistiken anschauen, wir stehen in Deutschland sehr, sehr gut da. Wenn man guckt, was gerade in New York los ist, ich finde das so unendlich traurig und ich finde das so grausam, das zu sehen in einer Stadt, die so hoch entwickelt ist. Ich meine, New York ist für viele ein Sehnsuchtsort. Das ist im Moment ein Ort, wo Kühllaster vor den Krankenhäusern stehen, weil sie nicht mehr wissen, wohin mit den Leichen. Wer hier jetzt noch anfängt und sagt, nö, das sind sowieso alles nur Vorerkrankte, der hat den Schuss nicht gehört. Es tut mir leid.
Dann haben wir auf der einen Seite halt Leute, die das irgendwie so, ach, das ist doch nur wie die Grippe oder so, abtun. Auf der anderen Seite dadurch, dass es in Deutschland eben nicht allzu schlecht steht, gerade mit der Corona-Situation, wird halt aber auch darüber nachgedacht, jetzt wieder Maßnahmen zu lockern, Einschränkungen aufzuheben. Und es wurde auch schon davon berichtet, dass wohl irgendwie darüber nachgedacht wird, wie sieht das aus? Kann man das irgendwie so lockern, dass sich am Ende doch irgendwie voll viele Leute infizieren, aber halt so, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden und dass so eine Durchseuchung stattfindet und am Ende Herdenimmunität vorliegt. Wie gehst du mit solchen Überlegungen um?
Und ich möchte einschieben dazu, als sprachgewandter Mensch, Matthias, würde mich auch mal interessieren, was du überhaupt von diesem Wort Durchseuchung hältst.
Ja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob das ein womöglich sogar ein virologischer Fachbegriff sein könnte, den man übernommen hat. Herdenimmunität ist es wohl, keine Ahnung. Da halte ich mich jetzt zurück, weil ich es wirklich nicht weiß. Es ist eine Frage von Mathematik. Also man kann mathematisch rangehen und ja, das ist ja die große Theorie, je mehr Leute es haben, umso mehr sind immun, wobei es nicht hundertprozentig sicher ist. Das möchte ich nur mal betonen. Alles, was ich gehört habe, ist, dass die Virologen sagen, man kann davon ausgehen, danach eine Immunität von 12 bis 18 Monaten zu haben. Es gab aber möglicherweise auch Fälle von Leuten, die sich wieder infiziert haben oder wo das Virus innerhalb des Körpers noch einmal aktiv geworden ist. Dazu sage ich nichts, weil ich mich dazu zu wenig auskenne. Da muss jeder mal selber recherchieren. Nur wenn man mathematisch rangeht, natürlich kann man eine Gesellschaft durchseuchen, man kann eine Herdenimmunität schaffen. Nur wenn wir eben tatsächlich bei diesen Prozentzahlen, die es im Moment gibt und die scheinen sich tatsächlich so zu bestätigen, wenn wir bei diesen Prozentzahlen sind, die wir haben, dass 80% es einigermaßen gut oder sogar halbwegs problemlos überstehen, 20% Probleme haben und 5% Intensivpatienten sind, da muss man jetzt nur mal rechnen. Wenn in den nächsten 2 Monaten 10 Millionen Menschen sich anstecken würden damit, wie viel sind da 5%? Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 500.000. Wir haben im Moment mit den Aufstockungen ungefähr 50.000 Intensivbetten. Also gehen 450.000 Leute möglicherweise drauf. Also, wer das in Kauf nimmt, der lebt in einer Gesellschaft, in der ich nicht leben möchte. Die Idee, die natürlich jetzt im Moment existiert, ist, wir versuchen einfach, das Virus echt flach zu halten, die Kurve flach zu halten. Das heißt, diese Durchseuchung findet nicht statt. Wir hoffen drauf, und das finde ich toll, dass da Ärzte ja innerhalb von 4 Wochen schon unfassbar weit sind. Wir hoffen drauf, dass es Therapieformen gibt, dass es Medikationen geben wird, die vielleicht bei den Schwerstfällen helfen könnten, sodass wir sagen können, okay, wir haben ja hier in Hannover zum Beispiel oder auch an dem Klinikum in Erlangen sind es ja mit diesen Antikörpertherapien wohl im Gange. Wenn man da Erfolge erzielt, kann man vielleicht etwas besser rangehen und sagen, okay, wenn wir eben Patienten haben, die auf der Intensivstation liegen und die bekommen diese Antikörper und es hilft ihnen, dann ist es ja schon mal besser. Aber ich glaube eben, wenn wir 500.000 Patienten haben, die das bräuchten, hätten wir trotzdem ein Problem. Und ich bin dann wieder an dem Punkt, dass ich eben einfach sage, ich habe davon zu wenig Ahnung und die meisten von uns haben zu wenig Ahnung davon. Ich finde es einfach gut, wenn dann die Experten was dazu sagen und wenn alles, was wir machen müssen, ist auf Hygiene achten, auf Abstand achten und in Kauf nehmen, dass unser Leben im Moment nicht so normal ist, wie es sonst ist. Wenn wir das hinkriegen, dann schaffen wir schon echt wahnsinnig viel.
Du hattest eben New York erwähnt, diese Zustände in den Krankenhäusern, gerade wo du vorhin mit dem Hospiz davon gesprochen hast und mit einem würdigen Sterben und würdig Abschied nehmen. Das wirklich Tragische an diesen Verhältnissen in den italienischen und New Yorker Krankenhäusern ist ja, dass dort Menschen einfach alleine sterben, wirklich kläglich verrecken in absolut widrigen Umständen, ohne die Familie, ohne irgendwen. Nur umgeben von anderen Patienten, die auch halbtot rumliegen und Pflegepersonal. Und das ist ja einer der tragischsten Aspekte, finde ich, an der gesamten Corona-Epidemie.
Nicht nur in New York, nicht nur in Bergamo, auch bei uns. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Also wir haben, ich kann nur mal sagen, ein Freund von mir ist Bestatter und ich kenne mich in der Szene auch sowieso ein bisschen aus, weil mich das Thema schon lange begleitet einfach. Wir haben jetzt zum Beispiel das Problem, dass wenn hier in Deutschland jemand stirbt, es keine Möglichkeit des Abschiednehmens am Sarg gibt. Etwas, das vielleicht gar nicht jeder will, aber andere möchten das. Noch einmal in Ruhe zu dem Familienangehörigen zu gehen, der verstorben ist, beim Bestatter und am offenen Sarg für sich Abschied nehmen. Das ist zurzeit nicht möglich. Es ist zurzeit nicht einmal möglich, das, was man sonst auch immer gemacht hat, dem Toten nochmal schöne Sachen anzuziehen. Es ist zurzeit nicht möglich, die Leiche zu waschen. Nicht in New York, sondern bei uns. Das hängt auch unter anderem so ein bisschen damit zusammen, dass Bestatter immer noch als nicht systemrelevant gelten, was ich absolut abenteuerlich finde. Also wenn Bestatter nicht systemrelevant sind, dann möchte ich mal wissen, wie man hier klarkäme, wenn wir wirklich mit ganz vielen Toten zu tun hätten. Wer macht dann den Job?
Das überrascht Bestatter jetzt gerade, muss ich sagen.
Bitte?
Das überrascht mich total, dass es nicht so eingeschätzt wird. Ja.
Ja, das ist eben die Tragik. Das heißt aber in der Folge, Bestatter brauchen aus hygienischen Gründen im Moment dringend Desinfektionsmittel und sie brauchen dringend Schutzmasken, und zwar die richtigen Schutzmasken. Das, was die wenigsten, wenn ich jetzt ins Detail gehen darf, was die wenigsten wissen, wenn man einen Toten hat und den Toten zum Beispiel umbettet, kann es sein, also Sven, falls du jetzt zuhörst, mein Lieblingsbestatter, wenn ich jetzt was falsch sage, korrigiere mich später oder schreib's in die Kommentare. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, wenn man eine Leiche umbettet, kann zum Beispiel Atemluft entweichen durch die Lunge. Das ist ein mechanischer Vorgang. Da gibt es dann also ein Aerosol, was durchaus noch viruell sein kann. Das heißt, der Bestatter kann sich an einer Leiche trotzdem immer noch infizieren. Das ist der Grund, warum Leichen jetzt auch nicht gewaschen werden, sondern die werden abgeholt in den Sarg und das war's. Der Sarg wird nicht mehr geöffnet. Es gibt keine Trauerfeier. Die Kapellen sind zu. Es sind, ich glaube, in Niedersachsen 10 Leute zur Bestattung zugelassen. Mehr nicht. Und das muss möglichst schnell gehen, also ans Grab und zu und Ende. Ne? Und ich finde das wirklich tragisch, ich finde es unwürdig und ich finde es unglaublich traurig, dass Menschen in Krankenhäusern im Moment alleine sterben. Ich meine, vom Gesetzestext, ich bin mir sogar relativ sicher, ist es erlaubt, aber das muss jetzt einem Faktencheck nochmal unterliegen, meines Wissens ist es theoretisch erlaubt, einen Sterbenden im Krankenhaus zu begleiten oder in einem Pflegeheim zu begleiten. Praktisch erfolgt das zurzeit nicht, weil wenn natürlich ein Arzt sagt, Sie kommen hier nicht rein, dann kommt man nicht rein. Aber ich meine, dass es vom Gesetz her immer noch möglich sein müsste, einen Sterbenden am Krankenbett zu begleiten. Also, und ich finde, das gehört zu unserem Menschsein dazu. Und das ist halt das, was eben auch mein großes Thema ist, dass wir Leben und Tod als Gesamtheit sehen und eben Sterbende nicht allein lassen. Und das ist genau, wie du es gesagt hast, in New York gerade schrecklich. Die Menschen sterben und sie kommen in Leichensäcke so rein, wie sie sind, ungewaschen. Und gut, jetzt wird ein oder andere sagen, ist doch auch völlig egal. Aber das ist jetzt eben eine persönliche Sache. Dem einen ist es egal, vielen Menschen ist es nicht egal. Viele legen Wert darauf, dass auch mit dem Toten noch einmal würdevoll umgegangen wird. Zurzeit geht das gar nicht. In Italien, in Norditalien gab es Massenbestattungen. Es ist ein Wahnsinn. Und wenn man sich das ansieht eben, dann muss man sagen, das kenne ich nur aus Geschichtsbüchern aus ganz anderen Zeiten.
Tja.
Jetzt werden sich vielleicht einige Hörer fragen.
Jetzt sind wir aber sehr düster. Jetzt sind wir sehr, sehr düster abgedriftet.
Ja, ich.
Das stimmt, aber ich meine, Matthias, du hast ja auch, du bist ja bei den Maltesern in Hannover ja auch aktiv, ne? Du hast ja da, glaube ich, die Schirmherrschaft von dem Hospiz- und Palliativberatungsdienst übernommen gehabt vor einigen Jahren und du bist ja auch sehr sonst andersweitig in Hannover engagiert und deshalb steht es dir auch zu, über diese etwas düsteren oder etwas bedrückenden Themen auch zu sprechen, eben weil du ja nicht nur studierter Theologe bist, sondern eben auch wirklich ehrenamtlich in Hannover, in unserer Stadt aktiv bist in diesem Bereich. Und ich glaube, deshalb ist es auch absolut legitim, dass wir hier mal im Hannover 96 Podcast über solche Themen in der jetzigen Zeit sprechen. Und du bist ja auch ehrenamtlicher Herausgeber, was vielleicht einige wissen, von der Straßenzeitung Asphalt. Ich glaube, Asphalt kennt nahezu jeder in Hannover. Also die Straßenzeitung, die wird ja in ganz Hannover, auch in anderen niedersächsischen Städten, aber eben auch in Hannover von, ich glaube, über 100 Verkäufern auf den Straßen verkauft. Einer steht auch immer da beim Hannoverschen Stadion. Der habe ich mal so beobachtet. Der verkauft, glaube ich, doppelt so viele. Wenn Hannover 96 gewonnen hat, dann kaufen die Leute ihm vielleicht doppelt so viele Zeitungen ab als bei einer Niederlage. Und du bist ehrenamtlich der Chef, gemeinsam mit Margot Käßmann von Asphalt. Und erzähl uns doch mal ganz kurz, wie geht es denn den Asphaltverkäufern jetzt gerade in der Krise? Die können ja auch gar keine Zeitungen mehr da draußen verkaufen in Hannover auf den Straßen. Was machen die denn jetzt eigentlich? Wie ist da die Situation?
Das ist zum Beispiel auch so eine ganz tragische Situation. Unsere Verkäufer sind in diese Krise reingeworfen worden. Asphalt ist ja etwas, was ihnen ein gutes Zubrot gegeben hat. Also sie haben ja die Bezüge über Hartz IV zum Beispiel und konnten sich mit Asphalt ein bisschen was dazu verdienen. Aber da geht es ja nicht nur ums Geld, es geht ja auch um die Arbeit. Die Arbeit, die sie haben, die Kontakte, die Begegnungen, die sie haben und die Würde, die damit verbunden ist. Dass ein Mensch eben, dem es wirklich nicht gut geht, einige von denen waren wohnungslos, einige sind seit langer Zeit arbeitslos, viele haben eben einfach sind durch Krisen, wie auch immer, auf Hilfe angewiesen und Asphalt ist da eine große Hilfe und wir konnten nun keine April-Ausgabe machen. In der Stadt ist ja auch niemand und ich glaube, es wird für sie auch sehr, sehr schwierig werden, wenn es wieder losgeht. Weil natürlich, ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die sagen, ach, naja, ich muss sowieso aufpassen, dass ich möglichst wenigen Leuten begegne und ach, jetzt dem Asphaltverkäufer, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und hier kann ich nur wirklich unbedingt dazu aufrufen, wenn wir im Mai wieder an den Start gehen und es sieht danach aus, dass wir ab Anfang Mai wieder verkaufen werden, bitte, bitte, bitte nehmt unsere Verkäuferinnen und Verkäufer wahr im Straßenbild, wenn man den Abstand hält. Diese Verkäuferinnen und Verkäufer haben genauso wenig oder genauso viel Corona wie der Rest des Durchschnitts unserer Gesellschaft. Also nur weil jemand sozusagen arm ist, ist er nicht eher infiziert. Ich finde, das ist leider in vielen Köpfen ist das so drin, so unter dem Motto, na, wie hygienisch die wohl sind. Also wir haben hohe Hygienestandards bei Asphalt, das ist uns elementar wichtig und wir werden auch diese Abstandsregelung natürlich unbedingt befolgen und ja, es ist für die Verkäufer eine ganz, ganz, ganz harte Zeit jetzt gewesen und ich hoffe, dass insbesondere die Stammkunden auch mit 2 Meter Abstand mal das ein oder andere Gespräch mit unseren Verkaufenden führen und vielleicht auch einfach nochmal ein zusätzliches Trinkgeld dazu schieben, um sich mal einen Kaffee zu kaufen. Ich glaube, das können sich die wenigsten von uns vorstellen, wie das ist, wenn man wirklich wenig, richtig, richtig wenig Geld hat. Ich habe mit vielen Verkäufern gesprochen, so in den letzten Monaten, aber mit einem Verkäufer mal ein Gespräch gehabt, da habe ich mich hinterher so geschämt, weil ich natürlich, wenn ich Lust auf einen Kaffee habe, kaufe ich mir einen Kaffee. Wenn ich Lust auf eine Pommes habe, kaufe ich mir eine Pommes. Er hat mir erzählt, wo es in Hannover an welchen Ecken immer den jeweils günstigsten Kaffee gibt, der dann nochmal 20 Cent billiger ist als woanders, wo die Pommes weniger kosten, wo es jemanden gibt, der ihm den Ketchup kostenlos dazu gibt. Da geht es um Centbeträge. Es geht nicht um Euro, es geht um Centbeträge. Wenn man wirklich so wenig Geld hat, überlegt man sich, ob ich einen Kaffee irgendwo kriegen kann, der 30 Cent billiger ist als woanders, dann gehe ich halt dahin. Und wenn ich dann 1000 Meter gehen muss, gehe ich die 1000 Meter. Ich glaube, das können wir uns oft gar nicht vorstellen. Ne? Also weil wir, wenn wir im Stadion sind und wenn wir die entsprechende Karte haben, dass wir uns Getränke kaufen können, dann kaufen wir uns die Getränke, weil wir denken, zum Fußballspiel gehört das dazu. Ich ärgere mich dann ehrlich gesagt auch, dass es so teuer ist, aber man, man nimmt es eben hin und sagt sich, ist halt so, ein Fußballspiel ohne Getränk ist irgendwie komisch und eine Bratwurst gehört irgendwie auch dazu. Das kann sich ein Asphaltverkäufer nicht leisten. Punkt. Das ist einfach so. Und das heißt, wenn wir jetzt langsam auch dort die Pforten wieder öffnen, nach einer wirklich ganz, ganz schweren Zeit, kann ich echt nur appellieren, dass ihr alle unsere Verkäufer nicht im Stich lasst, weil sie wirklich unsere Hilfe brauchen und eben auch mal das ein oder andere Gespräch.
Ja, und ihr habt ja jetzt auch wir haben ja jetzt noch April und erst im Mai, glaube ich, sagtest du, wird dann die Zeitung wieder verkauft. Jetzt im April genau. Habt ihr eine kleine Spendenaktion gestartet für die Asphaltverkäufer, um ihnen wirklich, das kann man eigentlich eben nicht oft genug betonen, dass das Elementarste, was man zum Leben braucht, nämlich Essen, um ihnen eben Lebensmittelgutscheine zu ermöglichen, genau. In dieser Zeit, wo sie keine Einkünfte durch den Verkauf der Zeitung haben. Da gibt es eine Spendenaktion, glaube ich, ne? Die läuft auch noch auf
Facebook. Die läuft noch über Facebook, genau, da kann man, über PayPal kann man, glaube ich, spenden sogar. Und man kann natürlich ganz klassisch auch über das Konto spenden, aber ich meine, dass das über PayPal auch möglich ist.
Ja, das geht tatsächlich über PayPal. Ich habe es hier gerade aufgerufen. Matthias, weil wir so schön mit dir heute reden und weil du dir so viel Zeit für uns genommen hast, ich habe mir mal im Vorfeld mit unserem 96-Freunde-Team überlegt, was wir machen. Und wir finden es eine ganz schöne Geste, haben wir gemeinsam gesagt, zu sagen, dass wir den Asphaltverkäufern hier auch ein kleines symbolisches Trinkgeld hinterlassen wollen. Ich drücke jetzt gerade einmal hier auf Absenden auf meinem Laptop und zack, 96 Euro sollten jetzt bei Asphalt dazugekommen sein bei der Lebensmittelgutscheinsaktion.
Super.
Von unserem 96-Freunde-Team.
Gerne. Cool, das finde ich sehr schön. Vielen herzlichen Dank, das finde ich toll.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wir haben es ja schon angedeutet, oder ich habe es ganz am Anfang gesagt, dass Matthias, du als Kabarettist natürlich immer auf die Gesellschaft blickst und den Finger in die Wunde legst. Und mich würde interessieren, was du denkst, was sich nach dem Ende dieser ganzen Corona-Zeit vielleicht grundsätzlich ändern sollte. Also es wird jetzt immer wieder nachgedacht, gibt es vielleicht Sachen, die wir, wenn die gesamte Gesellschaft wieder hochfährt, vielleicht eh mal irgendwie anpacken sollten, verändern sollten. Und da würde mich interessieren, was dir da so als erstes einfällt.
Na, als erstes fällt mir tatsächlich das Wort Solidarität ein. Ich hoffe, dass unsere Gesellschaft in der Gesamtheit solidarischer sein wird als vorher. Das heißt, wenn 30% der Leute weitermachen wie bisher, sollen sie machen. Aber ich habe echt die Hoffnung, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung, 60-70% vielleicht, verstanden haben, wie wichtig Miteinander ist. Eben tatsächlich mal nach dem Nachbarn zu gucken, mal zu fragen, wie geht's denen oder brauchen die Hilfe oder kann man vielleicht für alte Leute mal was einkaufen. Da habe ich die Hoffnung, dass das weitergeht, dass wir da in einen Dialog treten, der nicht endet. Und was noch viel entscheidender ist, und da sind wir wirklich alle gefordert, die Politik zu ermahnen, im Gesundheitswesen in Zukunft eben nicht mehr zu sparen und zum Beispiel insbesondere dem Pflegepersonal anständige Gehälter zu zahlen. Aber nicht nur dem Pflegepersonal, auch den Ärzten, die in der Klinik lange, lange Dienst schieben. Wir haben echt immer noch so eine Vorstellung oder viele haben die Vorstellung davon, ach naja, wenn du Arzt bist, dann bist du Samstag, Sonntags auf dem Golfplatz. Nee, es gibt ganz, ganz viele Ärzte, die schieben ihre Klinikstunden, machen Überstunden und die Vorstellung, dass die alle reich sein müssten, die ist tatsächlich von vorgestern, diese Vorstellung. Ich finde tatsächlich, wir müssen ganz, ganz großen Wert darauf legen, dass das medizinische Personal und dann eben insbesondere auch das Pflegepersonal besser bezahlt wird für einen wirklich wichtigen Job, den sie machen. Und wir müssen überhaupt alle für uns einmal verstehen, Gesundheit kostet Geld. Wenn wir gesund bleiben wollen, wenn wir gut versorgt sein wollen, dann kostet das Geld. Ja, gut, dann muss man aus den Steuereinnahmen dann eben was rüberschießen und wenn es nicht reicht, dann muss man überlegen, ob man bestimmte Steuersätze eben gegebenenfalls auch erhöht. Also wenn man an den Spitzensteuersatz denkt, der war mal über 50%, der ist weit unter 50%. Und wenn man jetzt überlegt, dass man etwas dass man in diesem Land etwas verbessern muss, dann kann man auch darüber nachdenken, ob man zum Beispiel beim Spitzensteuersatz mal 1 oder 2% wieder höher geht. Das finde ich ist eine Diskussion, die muss erlaubt sein. Also zumindest muss man darüber diskutieren können, wie kriegen wir das hin? Oder eben bei anderen Maßnahmen vielleicht mal auch sparen. Manche Dinge sind vielleicht nicht so wichtig. Die Gesundheit ist so elementar wichtig und das ist aber, da müssen wir auch alle dranbleiben. Das müssen wir von unserer Politik und von den Politikern auch weiterhin einfordern, wenn wir auch dahinter stehen natürlich.
Ich lese gerade, Deutschland subventioniert Kohle, Öl und Gas mit 46 Milliarden Euro pro Jahr. Vielleicht könnte man da ja irgendwo ein paar Euro finden und die in die Gehälter der Pflege, des Pflegepersonals stecken zum Beispiel.
Zum Beispiel. Für mich ist zum Beispiel auch eine Frage, es gibt jetzt große Profiteure, Hedgefonds zum Beispiel, die gewettet hatten auf fallende Börsenkurse und sowas und die dadurch große Milliardengewinne gemacht haben. Ich bin dann schon an dem Punkt, also wer heute die Kohle hat, sich mit Aktien einzudecken, der müsste auch die Kohle haben, dass auf diese Aktiengewinne eine Steuer fällig wird, die zum Beispiel ins Gesundheitswesen gehen könnte. Das tut nämlich keinem von uns weh, das tut gegebenenfalls höchstens den Krisengewinnlern ein bisschen weh, aber es wird immer noch was überbleiben. Ich bin immer noch der festen Meinung, dass Leute mit ihrer Hände Arbeit Geld verdienen sollten und wenn man tatsächlich zu denen gehört, die sagen, ich lasse das Geld für mich arbeiten, dann bin ich auch der Meinung, dann darf man dieses Geld, für das man nicht gearbeitet hat, auch ein bisschen höher besteuern. Ich weiß, das ist jetzt eine Diskussion, da werden jetzt einige aufschreien und sagen, ne? Aber das ist meine Meinung. Wenn Leute anständige Arbeit machen und davon müssen sie Steuern bezahlen, dann finde ich, da muss man auch Steuern bezahlen, wenn man das Geld für sich arbeiten lässt und eben in Krisenzeiten zum Beispiel für Millionen irgendwelche Aktien kaufen kann und dann mit einem großen Profit rausgeht, dem tut's nicht weh, wenn man von diesem Profit auch eine Steuer nochmal abzieht.
Fällt auch alles unter den Begriff Solidarität. Das wäre dann die Solidarität der Reichen mit den Ärmeren.
Genau, und ich will auch, was mir ganz wichtig ist, ich will nicht Reiche gegen Arme ausspielen. Ich kenne so viele hochanständige, reiche Leute, die auch sozial engagiert sind, also dass ich da nicht missverstanden werde, dass ich nicht dieses alte Muster aufmachen will, von wegen die bösen Reichen. Es gibt wirklich ganz, ganz viele engagierte Menschen, die viel Geld haben und die sich sehr, sehr um soziale Belange kümmern. Mir geht's jetzt insbesondere aber auch um diese Profiteure, gerade auf dem Aktienmarkt, gerade in diesem ja. Hedgefonds-Bereich, also die unsere Wirtschaft so im Griff haben und sich aus allem immer rauswinden können, die immer den schlanken Staat fordern, nur wenn mal eine Krise da ist, dann soll der Staat gefälligst stark sein. Ich hätte gern einen Staat, der eben auch sonst einfach mal stark genug ist, um die Schwachen zu beschützen. So, das ist meine These.
Naja, aber solidarische Hedgefondsmanager, ich glaube, die hat die Welt noch nicht so häufig gesehen.
Die findet man höchstens auf der Comedy-Bühne wahrscheinlich dann, genau.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an dein Programm Gesellschaft mit beschränkter Haltung, also GmbH, aber eben nicht Haftung, sondern Haltung. Darin geht es dir ja auch sehr um das Thema Haltung zeigen. Und du sprichst darin auch an, dass man ja bei all den ärgerlichen Sachen, bei all den traurig machenden Sachen da draußen seinen Humor nicht verlieren soll und einfach mal Quatsch machen soll. Und vielleicht können wir ja an dieser Stelle, ich habe das gerade nochmal bei YouTube hier rausgesucht, einmal reinhören, was du da eigentlich so empfiehlst, was man so für Quatsch machen kann.
Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen komisch klingt. Vielleicht reagieren wir am besten mal mit Humor, weil Humor auch eine Haltung ist. Mir ist mal aufgefallen, Fanatiker und Fundamentalisten sind keine fröhlichen Menschen. Hängen Sie sich eine Deutschlandfahne um, gehen Sie in die türkische Botschaft, stellen Sie sich ins Entree und sagen, schönen guten Tag, ich bin der Cousin von Jan Böhmermann und soll hier ein Gedicht aufsagen. So.
Also all diese Anleitungen zum Blödsinn machen gelten bitte in Zeiten des Social Distancings nicht. Da muss man anderen Blödsinn machen. Und wenn wir uns dann wieder die Hand geben dürfen, wenn wir das dann überhaupt noch wollen, dann können wir auch wieder richtig Blödsinn machen, auch näher als 1,50 Meter.
So, das geht nicht mit Social Distancing, aber eine Sache, die auf jeden Fall gut geht, ist Podcast hören. Und ein Vogel hat mir gezwitschert, dass du jetzt offiziell, ja, quasi Kollege von uns bist. Du hast zusammen mit Laura Zacharias einen neuen Podcast gestartet. Erzähl uns alles davon. Genau.
Laura Zacharias war ja ganz lange Zeit die Stimme der Stadt von Radio Hannover. Und Laura ist jetzt vor ein paar Wochen nach Tübingen gezogen und sie hatte mir schon vor ein paar Monaten die Idee unterbreitet, lass uns doch mal einen Podcast machen. Wir hatten uns dann auch schon auf den Titel geeinigt, von B bis Z, also von Brodovi bis Zacharias. Jetzt ist das Ganze noch mit dem Untertitel versehen worden, weil wir gesagt haben, wir machen einen Podcast einmal die Woche und reden über alles, alles außer Corona. Weil wir gesagt haben, es gibt jetzt genügend Corona-Podcasts, da beteiligen wir uns nicht. So haben wir beim letzten Mal haben wir über Reisen gesprochen. Jetzt der neueste Podcast ist über Filme. Und es ist immer so 40 bis 45 Minuten, in denen wir uns tatsächlich gepflegt unterhalten mit einer großen Social Distance von 570 Kilometern ungefähr. Und also findet man bei Spotify, findet man auch bei Apple, einfach unter Von B bis Z.
Von B bis Z.
Sehr schön.
Über Filme habt ihr gesprochen, über welche Filme habt ihr so geredet bei der letzten Episode?
Also das ging von Don Camillo und Peppone bis zu den Känguru-Chroniken. Also ich glaube, wir haben tatsächlich eine Bandbreite durch die Jahrzehnte gefunden, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur über aktuelle Filme sprechen, sondern auch über unsere Lieblingsfilme. Mein persönlicher Lieblingsfilm, insbesondere natürlich als Theologe und Komiker, ist Das Leben des Brian. Also es gibt für mich keinen lustigeren, schöneren und, das kann ich eben als Theologe und Historiker sagen, brillant recherchierten Film. Ja, das ist, was Monty Python gemacht hat, ist der Hammer. Wenn man also Theologie studiert hat, die vielen kleinen Andeutungen, die der Nicht-Theologe gar nicht verstehen wird, die bringen mich immer noch zu Schreikrämpfen vor Lachen. Monty Python und dieser wahnsinnig anarchische Humor ist sowieso mein Ding, so typisch britische Humor. Allerdings habe ich neulich, als ich den Film mit meinen Kindern geguckt habe, festgestellt, er ist auch echt 70er, ne? Also es ist echt eine Anmutung, die ist heute ungewohnt. Also heute würde man den Film anders drehen. Inhaltlich finde ich ihn immer noch saukomisch.
Hintergründig auf jeden Fall, würde ich sagen, ja.
Es gibt auch immer noch Leute, die sagen, na ja, kann man das denn machen und ist das nicht, tritt man da nicht Leuten auf die Füße, die religiös sind? Also kann ich sagen, ich bin religiöser Mensch. Also wenn jemand religiös ist und nicht darüber lachen kann, dann glaube ich, dann driftet man ab in Fundamentalismus und das ist nie gut. Also man muss, egal welche politische Haltung man hat, egal welche Glaubensrichtung man hat oder ob man Atheist ist, man muss in der Lage sein, über sich selber zu lachen. Das ist die einzige Chance, kein Fundamentalist zu sein. Gilt übrigens, wenn ich das mal sagen darf, auch für den Fußball. Ich mag Fans, die hinter ihrem Verein stehen. Aber wenn man anfängt, andere niederzuprügeln, dann ist irgendwann Schluss. Das ist eben das Ding, das mag ich dann nicht mehr. Also, oder niederprügeln muss nicht immer nur körperlich sein, das geht manchmal auch mit Sprüchen. Also natürlich ist auf dem Fußballplatz eine raue Sprache angesagt, aber irgendwann ist auch eine Linie überschritten, die dann einfach wenig entspannt ist. Und ich finde, auch als Fan muss man noch den Hauch Entspannung in sich tragen, dass man sagen kann, natürlich ist man für den Verein, natürlich ist man gegen die anderen, aber am genialsten ist es eigentlich, wenn man hinterher mit den anderen Fans in der Bahn sitzt und über das Spiel diskutiert. Das ist für mich die Perfektion.
Ja, wo wir gerade beim Stichwort hintergründig sind, ich finde ein Song von dir, Matthias, wunderbar, weil er so einen hintergründigen Humor hat und weil er natürlich auch mit Hannover zu tun hat. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch so ein bisschen die heimliche Hannover-Hymne geworden. Zumindest höre ich es von dem einen oder anderen, wenn man ihn mal so drauf oder sie darauf anspricht. Stadt mit Keks.
Von den Alpen aus im hohen Norden, von der See gesehen schon weit im Süden, am Rande von Harz und Heide, uns Tarn oder Meer gelegen. Wir rocken wie ein Hurrikan, liegen voll im Trend der Zeit. Dank Lena ist Hannover irgendwie like a satellite. Hier zeigte schon so mancher sein politisches Talent. Der eine wurde Kanzler, der andere Präsident. Bei uns darf Schirkan im Dschungelpalast thronen und wie harmonisch Eisbär und Pinguin am Yukon Bay nun wohnen. Was für eine Stadt am hohen Ufer, lieber auf den dritten Blick und dafür umso mehr. Stadt mit Herz und mit März, mit Leibniz und mit Keks, weit nach vorne, rückwärts, reformnah. Anna Blume war auch schon da.
Ja, also es gibt zwei Vorbilder, die ich habe. Das eine ist ein Lied eines Mainzer Kollegen, Lars Reichow, der ein wunderschönes Lied über Mainz geschrieben hat, was aber komplett anders ist als mein Hannover-Lied, zumal Lars Reichow für mich einer der begnadetsten Klavierkabarettisten in diesem Land ist. Und das andere Lied ist natürlich, das hört man, oder das ist eigentlich logisch, ist natürlich Bochum von Herbert Grönemeyer. Ich hänge mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich hoffe, ich tue keinem weh, der aus Bochum kommt. Ich persönlich finde, dass Bochum nicht Deutschlands schönste Stadt ist. Also eher tendenziell im Gegenteil. Also Bochum gehört wirklich nicht, also man kann da mal hinfahren. So, da gibt's auch tolle Bratwurst. Es ist so genial, was Herbert Grönemeyer für Worte gefunden hat, diese Stadt zu besingen. Und wenn man Herbert Grönemeyers Lied Bochum verinnerlicht hat, und ich bin Grönemeyer-Fan, ich kann mich ja mal outen, dann fährst du nach Bochum und dann liebst du diese Stadt, die gar nicht so schön ist, und dann liebst du sie wegen dieses Liedes. So, und das war für mich der Hintergrund, und ich habe irgendwann gesagt, ach, schreib doch mal ein Lied über Hannover. Und dann habe ich angefangen und ich habe es nicht geschafft, und dann habe ich das weggelegt, und ich habe es 5 Jahre später beim Aufräumen, habe ich meine Skizzen gefunden, stell die ans Klavier und habe dieses Lied in 45 Minuten geschrieben auf einmal. Das heißt also, ich habe es lange Zeit nicht geschafft, dann habe ich es 5 Jahre irgendwo liegen gehabt, dann war plötzlich der Musenkuss da und dann war das Ding in weniger als einer Stunde fertig. Und es ist nie als Hymne gedacht, sondern immer als kleine kabarettistische Liebeserklärung gewesen. Es ist ja auch ein bisschen mit Augenzwinkern, und wer nicht aus Hannover kommt, der wird die Strophen gar nicht so verstehen können. Ich glaube, es ist ein kleines Liebeslied. Und dass es jetzt dahin gekommen ist, dass ich, egal wo ich in Hannover auftrete, dieses Lied spielen muss, das ist ja Segen und Fluch gleichzeitig, weil ich schreibe ja nur noch andere Lieder und ich würde den Leuten gerne noch mal ein anderes Lied vorsingen, aber mein Hannover-Lied muss ich vorsingen. Und dann ging mir das eine Zeit lang auf den Keks, dass ich gedacht habe, ich will doch nicht jedes Mal nur auf dieses Lied festgelegt sein. Ich habe doch auch andere Sachen gemacht, verdammt nochmal. Inzwischen weiß ich einfach, dass viele Leute das gerne mögen, und dann singe ich es auch. Am Anfang denke ich, ich muss es singen, und während ich singe und dann auch sehe, wie einige Leute dabei lächeln, dann singe ich es auch wieder gern und dann macht es mir auch wieder Spaß. Und insbesondere die 96-Strophe musste ich ja immer und immer wieder umändern. Mal heißt es, wir spielen in der ersten Liga, mal heißt es, wir spielen in der zweiten Liga. Mal habe ich dann getextet, wir spielen in irgendeiner Liga. Und es gab ja auch die Zeit mit der Europa-Liga. Und ja, da möchte ich natürlich wieder hin. Da möchte ich letzten Endes wieder hin, dass ich diese Strophe singen kann.
Um auf den Inhalt einmal einzugehen, ist allerdings eine Beobachtung, die ich auf jeden Fall teile mit dem Liebe auf den dritten Blick. Ich sag immer Leuten, gerade wo ich hier mit dem Studium angefangen habe und dann etliche Leute kennengelernt habe, die nicht aus Hannover kamen, aber hierher gezogen sind, dass in Hannover eigentlich jeder mit ein bisschen Aufwand so sein Stadtteil, sein Viertel, seine Szene finden kann, in die er reingehört. Man muss nur halt ein bisschen danach suchen, aber wenn man das tut, dann findet man seine Szene in der Regel auch.
Ja, und ich finde, unsere Stadtteile haben alle wirklich was für sich, und die muss man entdecken. Ja. Wenn ich in Hannover als Mensch ankomme, der noch nie in dieser Stadt gewesen ist, dann steige ich am Hauptbahnhof aus, habe diesen wunderschönen Hauptbahnhof ja im Rücken. Das heißt, ich sehe ja nicht, wie schön unser Bahnhof ist. Und dann gucke ich auf eine Innenstadt, die so aussieht wie viele Innenstädte. Früher hat man auch auf dieses schreckliche Kröpke-Center geguckt, was ja inzwischen Gott sei Dank abgetragen ist. Aber man guckt auf eine beliebige Innenstadt, die relativ wenig Außengastronomie hat, was ich sehr schade finde. Und dann gehe ich eventuell durch diese Stadt und denke, ja, ist halt eine Stadt. Hannover muss man entdecken. Ich kann das nur immer am Beispiel unserer Künstler vom kleinen Fest erzählen. Also die Kollegen, die ja nun aus aller Welt kommen und meistens an der Eilenriede in der List wohnen, für die ist Hannover vor allen Dingen dieser unfassbare Stadtwald. Das ist uns als Hannoveranern überhaupt nicht bewusst, was diese Eilenriede für Leute bedeutet, die nicht aus Hannover kommen. Unsere kleinen Festkünstler wohnen dort in einem Hotel und die gehen dann in der Eilenriede joggen und die verstehen gar nicht, wie riesig dieser Wald ist und dass sie die ganze Zeit trotzdem mitten in der Stadt sind. Das ist so eine Beobachtung zum Beispiel. Oder was ich toll finde, gerade wenn man am Stadion ist, der Maschsee ist natürlich schön, aber viel schöner ist noch die Leinemasch. Also wenn man um das Stadion da hinten so ein bisschen rumgeht, da gibt's so herrliche Ecken in der Leinemasch, das ist einfach nur fantastisch. natürlich das studentische Leben, ob das nun auf der Limmer Straße in Linden oder in der List ist, was es für Möglichkeiten gibt. Oder wenn man gern die Altstadt mag, dann eben die Altstadt, die kulturelle Szene, die Theater. Und dann fängt Hannover immer und immer mehr an zu wachsen. Dann sehen wir plötzlich auf einmal wunderschöne historische Gebäude. Ich glaube, da haben wir auch den Blick verlernt, wenn man mal vor der Marktkirche steht und schaut sich das alte Rathaus an, wie hübsch das eigentlich ist. Und wie schön auch diese kleinen Straßen, die wenigen Straßen in der Altstadt sind, wo noch alte Gebäude stehen. Oder das Leibniz-Haus dann. Der Beginenturm, wenn man am Hohen Ufer ist, was nun auch umgestaltet wurde. Ich gehe durch diese Stadt und denke immer wieder, was haben wir für wunderschöne Ecken. Und ich bin ja nun auch Zugezogener, allerdings wohne ich seit 44 Jahren, glaube ich, 43 Jahren in dieser Stadt. Also ich meine, ich bin mit 4 Jahren hierher gezogen, also 1976. Wolfsburger, soll ich jetzt das Geheimnis eigentlich noch lüften? Soll ich das jetzt noch tun oder soll ich das besser nicht tun? Aber wir sind so ziemlich am Schluss angekommen, ne? Da kann ich das
du
ja
darfst
sagen,
das Geheimnis ne? lüften an dieser Stelle, ja, bitte.
Ja, weil ich habe ja einen Makel. Ich habe ja also für Hannover und für Wolfsburg einen großen Makel. Das ist mein Geburtsort. Weil meine Familie kommt aus Wolfsburg, aber aus irgendeinem Grund hatten meine Eltern kein Vertrauen ins Wolfsburger Krankenhaus. Jetzt hätte man also sagen können, sollen sie doch nach Hannover fahren? Sollen sie nach Helmstedt fahren? Sollen sie nach Gifhorn fahren? Es gibt 1000 Möglichkeiten, wo man hätte hinfahren können. Im Zweifelsfall nach Osnabrück, nach Hamburg.
Ich ahne Schlimmes.
Ich ahne gerade richtig Schlimmes. Dieses Wort, was du gleich aussprichst, fängt das mit B an?
Es ist Lord Voldemorthausen. Es ist die Stadt, deren Namen man nicht sagen darf. Es ist tatsächlich eine Tragik, dass in meinem Ausweis, in meinem Personalausweis eine Stadt steht, die, wenn man in Hannover lebt, nicht stehen darf. Und ich sage dann 1000 Mal, ich habe dort nie gelebt. Nie, nie, nie. Ich habe verdammt nochmal mit Braunschweig nichts zu tun. Ich kann nichts dafür. Aber bitte, das ist die Ungnade des Geburtsortes. Keiner kann was dafür, wo er geboren ist. Ich hätte überhaupt keine Probleme, wenn dort Wolfsburg stehen würde. Da kommt meine Familie her, ja. Aber es steht dort nun mal wirklich tatsächlich Lord Voldemorthausen. Ich kann es nicht ändern.
Und jetzt steht der Bums auch noch ganz vorne in deinem Wikipedia-Artikel.
Ach, wer hat das da reingesetzt?
Könnte man das nicht irgendwie...
Schlimm.
Neulich hat mich NDR Info, da muss ich nochmal anrufen, hat mich NDR Info tatsächlich in einer Vorankündigung hat gesagt, der Braunschweiger Kabarettist. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also, Entschuldigung, hallo? Ich bin sonst ein großer Fan von NDR Info und sie haben ja in gewisser Weise korrekt recherchiert, aber es hätte heißen müssen, der Mann, der für seinen Geburtsort nichts kann und dieser Geburtsort ist eine Stadt, deren Namen man auch hier auf einem öffentlich-rechtlichen Kanal nicht sagt, der aber jetzt in Hannover wohnt. So hätte es heißen müssen.
Genau.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Gut, lass uns bitte dieses Wort ganz schnell wieder vergessen. Ich stelle dir einfach mal eine Frage zur Ablenkung, damit wir da ganz schnell von diesem Thema wieder wegkommen. Und zwar, wenn wir schon so viel über Hannover gerade gesprochen haben und du hast ja auch schon so viele schöne Plätze und Orte aufgezählt, gibt es denn so etwas wie deinen persönlichen Lieblingsplatz in deiner Wahlheimat?
Das ist eine gute Frage. Gibt es einen Lieblingsplatz? Wo bin ich in Hannover gerne? Es gibt viele Lieblingsplätze. Ich mag tatsächlich die Leinemasch sehr gerne. Ich mag natürlich das GOP sehr gerne. Das ist mein Lieblingstheater kann ich auch nicht sagen. Ich bin auch gerne im Apollo bei Desimo. Ich bin auch gerne im Theater im Küchengarten. Also ich bin auch gerne in unseren Theatern sozusagen zu Hause. Was ich wirklich gerne mag, ist, wenn ich im GOP auftrete, die Vorstellung ist zu Ende und ich gehe nicht durch den Lieferantenausgang, den ich als Künstler ja sonst nehme, sondern ich gehe mal vorne raus und dann ist da dieses schön angestrahlte Opernhaus und der Platz davor und dann denke ich, boah, ist Hannover schön. Also wenn man dann die Georgstraße runterguckt und sie ist beleuchtet und das Opernhaus und dann drehe ich mich um zum GOP und das strahlt da auch so bunt, das ist so ein Lieblingsblick von mir. Vielleicht nicht Lieblingsplatz, aber Lieblingsblick.
Ja, da hört man auch so richtig durch, also du fühlst dich mittlerweile als Hannoveraner. In deinem Herzen bist du eigentlich mehr Hannoveraner als Wolfsburger. Also das hört sich für mich definitiv danach an.
Ja, ich bin in jedem Fall Hannoveraner und trotzdem aus familiären Gründen bin ich halt immer noch auch gefühlter Wolfsburger. Ich mag tatsächlich für viele ist Wolfsburg eine der hässlichsten Städte, die es gibt, und ich gebe zu, da gibt es auch viele hässliche Ecken, aber auch da ist es genauso, wenn man Wolfsburg genau kennt, wenn man weiß, wo es schön ist, dann gibt es auch in Wolfsburg unfassbar schöne Ecken, ne? Und meine Großeltern, die sind leider sehr früh gestorben, 1983 ist meine Oma gestorben, 2 Jahre vorher mein Opa, 1981, da war ich 9. Die hatten ein Geschäft auf der Porschestraße für Berufsbekleidung. Da könntest du heute auch keinen Blumenpott mehr mitgewinnen mit Berufsbekleidung. Und da bin ich zum Beispiel als kleines Kind, wir hatten ja immer noch um 18 Uhr Geschäftsschluss damals, bin ich immer ins Schaufenster gegangen, was ich nicht durfte. Und zwar durfte ich es aus einem Grund nicht, da waren natürlich überall Stecknadeln, in die man hätte reintreten können. Aber ich habe mich dann so als 6- und 7-Jähriger wie eine Schaufensterpuppe hingestellt, und wenn dann ein Passant vorbeikam, um genauer zu gucken, habe ich dann so Buh gemacht und bin auf ihn zugelaufen, und da haben sich einige erschreckt, und das sind so Kindheitserinnerungen, also die Porschestraße vom Schaufenster aus betrachtet, das hat wahrscheinlich, kann keiner nachempfinden, was das bedeutet, ne? Das ist halt Emotion. Das ist das, was ich meinte mit Fußballverein. Fußballverein ist immer irgendwo Emotion. Und wenn ich jetzt ein einziges Mal in einem 96-Podcast über Wolfsburg reden darf, jetzt schalten bestimmt alle ab. Aber es wäre mir so ein Herzensanliegen, weil ja viele sagen Plastikverein und so weiter. Wolfsburg ist unter sehr unrühmlichen Umständen gegründet worden und 1945 dann nach dem Krieg überhaupt als Stadt erst so richtig aufgebaut worden. 1938 ist ja gegründet worden, wie gesagt, unter sehr unrühmlichen Umständen. Aber mit dem Jahr 1945 existierte dann sofort ein Fußballverein, und das ist ein Werksverein gewesen, und das war echt ein Werksverein. Also ein Verein, wo viele Werksarbeiter mitgespielt haben, übrigens bis heute. Ne? Die haben auch noch eine tolle Leichtathletikabteilung, sie haben eine tolle Judoabteilung, sie haben eine extrem gute, das wissen alle, Frauenfußballabteilung. Und sie haben sich 1997 tatsächlich mit einem ganz, ganz geringen Etat, meines Wissens waren das 5 Millionen Mark, was die Spieler gekostet haben, in die erste Liga gespielt. Und mit diesem Etat sind sie ein Jahr auch in der ersten Liga geblieben. Und dann irgendwann kam das große Geld, und leider sind dann auch zum Beispiel persönliche Freunde wie Peter Kleschetzki da ausgetauscht worden gegen andere Fußballer, die eben vermeintlich besser waren, wie auch immer. Dann kann es auch sein, dass da eben das große Geld Einzug gehalten hat. Aber es war immer ein Verein, bei dem man mit Leidenschaft dabei sein konnte. Und es ist kein, wie es viele darstellen, eben gemachter Verein, sondern er ist von 1945 an mit der Stadt gewachsen. Und bis heute haben sie eine tolle Jugendarbeit, sie haben eine tolle Kinderarbeit und, also Kinderarbeit ist jetzt das falsche Wort, Kinderfußballarbeit, so muss man sagen. Ne? Auf Gottes Willen, in Wolfsburg gibt es keine Kinderarbeit. Nachher kommen die dann noch an der Gewerbeaufsicht. Also, und wie gesagt, wenn man die Olympischen Spiele guckt, viele Judoka kommen vom VfL, die Leichtathletikabteilung. Deswegen, ich springe jetzt einmal in die Bresche und sag, man muss den Verein nicht mögen. Wie soll man auch, wenn man 96er ist? Aber wenn man eben ursprünglich aus Wolfsburg kommt, und ich glaube, das können jetzt viele verstehen, dass dann zum Beispiel so ein Termin wie damals 2009, als die Meisterschaft gewonnen wurde, da war ich gerade auf der Autobahn in Richtung Aachen, weil ich einen Auftritt hatte, und ich habe das Spiel gehört, und dann war Wolfsburg Meister. Ich musste an den Rand fahren, hatte Pipi in den Augen, weil natürlich für mich ganz, ganz viel hochkam. Die vielen Momente meiner Kindheit, meiner Jugend in Wolfsburg. Mein Vater, der 1994 gestorben ist, der nun auch Wolfsburger war. Und dann, Fußball ist dann eben mehr als nur Fußball. Fußball ist eben auch persönliche Geschichte. Da hängen Menschen mit dran. Da hängen Erinnerungen mit dran. Da hängen Stadionbesuche mit dran. Und diese Emotion, die finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann kann man vielleicht auch verstehen, warum man eben an einem Verein hängt. Genauso wie ich dann eben sage, ich als Hannoveraner bin natürlich, wenn es irgend geht, in Hannover im Stadion. Mir kamen jetzt die 13-Uhr-Spiele tatsächlich sehr gelegen, weil ich ja um 18 Uhr allerspätestens in einem Theater sein muss. Ich konnte jetzt tatsächlich mal ins Stadion gehen. Das letzte Spiel, was ich gesehen habe, war gegen Wien Wiesbaden. Das allerdings war jetzt nicht gerade ein Highlight, muss ich mal auch feststellen. Ne? Für die, die es gesehen haben, ihr wisst Bescheid.
Übrigens, und genau an diese Emotionalität hatte ich auch vorhin gedacht, als ich meinte, bitte keine Geisterspiele. Weil das eben dazugehört, ja, genau, zum Fußball.
Ja, ja. Genau. Also das Publikum ist wird gebraucht. Und auch die Besserwisser, die dann sagen, hätte er nicht so schießen müssen, also auch das braucht's im Stadion, im Zweifelsfall, um in die Diskussion zu kommen. Und es braucht auch falsche Schiedsrichterentscheidungen, über die man sich aufregen kann. All das ist Fußball, ne? Das ist diese große Emotion. Übrigens, darf ich einen Einschub machen, wenn der VfL gegen Hannover gespielt hat, war ich immer für ein Unentschieden, immer. Und meine Familie hat mich immer ausgelacht, weil ich gesagt habe, ich kann es nicht ertragen, wenn der eine oder der andere Verein gewinnt. Es gab nur eine Ausnahme.
Eine Ausnahme?
Ja, da war ich für Hannover. Und das war in Wolfsburg ein Spiel und Hannover brauchte dringend die Punkte. Und dann war ich als VfLer in Wolfsburg, also in meinem Stadion, sowas von für Hannover. Und das ist jetzt meine Schizophrenie, die wahrscheinlich weder ein VfL-Fan noch ein Hannover-Fan begreifen kann. Aber da war ich dann an dem Punkt, die Mannschaft, die jetzt dringender die Punkte brauchte, die muss jetzt gewinnen. Und sonst mussten die beiden immer unentschieden spielen. Immer. Also sonst war ich unglücklich.
Erzähl uns mal, uns Insidern, wann war das denn, dass Hannover so dringend die Punkte von Wolfsburg brauchte?
Zieler war noch Torwart, bevor er weggegangen ist. Das muss jetzt 4 oder 5 Jahre her sein. Ja, wenn ich das jetzt wüsste, wann das war. Das Stadion war ausverkauft und ich hatte über die katholische Kirche in Wolfsburg noch Karten für den Block bei den Ultras bekommen. Und ich war mit meinem Sohn da und der muss also doch so viel jünger gewesen sein, dass ich gesagt habe, wow, ich will eigentlich nicht in den Ultra-Block, aber bevor ich jetzt gar nicht hingehe und dann aber auch noch als, in dem Fall ja tatsächlich als Hannover-Fan, also habe ich uns beiden gesagt, wir dürfen aber nicht jubeln, wenn Hannover das Tor schießt, das geht hier nicht, ne? Und dann waren die Schmähgesänge gegen Hannover so groß, dass ich es nicht ausgehalten habe und gesagt habe, ich gehe hier weg. Und dann sind wir in die an so einen Ort gekommen, wo die so einen speziellen Wölfi-Club haben. Und obwohl mein Sohn da nicht im Wölfi-Club drin ist, habe ich den einfach da reingesetzt und keiner hat uns weggeschickt und alles war gut. Und ich war dann weg von den Ultras. Ich weiß es echt nicht mehr. Es muss 2016, 2015 gewesen sein, so in dem Dreh.
Also das klingt für mich ein bisschen nach der Saison 2014, 2015. Ist das Spiel denn am Ende 2-2 ausgegangen?
Ich glaube ja. Ich glaube ja.
Ach, guck mal.
Das müsste es gewesen sein.
Das war irgendwie April, Mai 2015. Da stand ja Hannover 96 wirklich am Abgrund. Ich erinnere mich, Welttrainer Michael Fronzek hat damals ja die Mission Klassenerhalt bei Hannover 96 angetreten. Genau. War ja erst auch mal mit, ich glaube, einer Niederlage dann gestartet und dann kamen immerhin diese beiden Unentschieden, eins davon gegen Wolfsburg und am Ende gab es ja noch die beiden Siege, auswärts gegen Augsburg und zu Hause dann 2-1 gegen Freiburg, wo wir dann wirklich am letzten Tag den Klassenerhalt im Mai 2015 geschafft haben. Und ich glaube, da das Spiel wird es wahrscheinlich sein, dieses 2-2, was du meinst, nämlich dort brauchten wir die Punkte wirklich bitter.
Genau. Ja. Doch daran erinnere ich mich, das muss Fronzek gewesen sein. Und das war ja die Saison, wo man wirklich am Schluss hätte sagen müssen, lieber Herr Fronzek, du hast das Beste getan, was du hast tun können, hier hast du deinen Scheck und jetzt tschüss. Ich glaube tatsächlich, es war ein Riesenfehler, ihn zu übernehmen, denn es ist was anderes, ob ich jemanden als Feuerwehrmann hole oder ob ich einen Trainer mit Perspektive brauche. Da fing eigentlich das Dilemma an. Fronzek hat wunderbare Arbeit geleistet und er wäre mit Orden versehen gewesen, wenn er dann wieder weggeschickt worden wäre. Und man hätte auf ewig gesagt, das war unser Retter. Was danach passierte, dass dann ja keine Leute geholt wurden und was auch immer, das war im Prinzip der Beginn des Untergangs, glaube ich, als ja. Nicht-Fachmann.
Das kann man, denke ich, so sagen, beziehungsweise, gut, der Untergang hat vielleicht auch schon ein bisschen eher angefangen, aber da kam er dann eben, wurde er wirklich offensichtlich bei dieser Entscheidung. Und ja, man hätte Michael Fronzek wahrscheinlich den Scheck geben dürfen und der würde wahrscheinlich heute mit Applaus und mit Jubel in Hannover empfangen werden, wenn er damals nach diesen 5 Spieltagen gegangen wäre. Und so blicken halt aber heute alle Fans nur noch so mit so einem müden, ja leicht spöttischen Lächeln auf den Michael Fronzek, weil es eben danach so gar nicht mehr rund lief. Eigentlich schade.
Naja, es war halt, es ist, glaube ich, tatsächlich so eine psychologische Geschichte. Es ist ein Unterschied, ob jemand einen Verein retten soll. Da geht man anders ran, als wenn man dann tatsächlich plötzlich auch noch einen Vertrag bekommt und eine Vision entwickeln muss. Ich glaube nicht, dass er eine Vision hatte. Ich bin fest davon überzeugt, dass er seinen Job gut gemacht hat und danach schlecht.
Ja, das stimmt. Vielleicht an dieser Stelle, Matthias, du hast jetzt so viel, ja, die Werbetrommel für den VfL Wolfsburg gerührt. Man kommt ja gar nicht umhin, weil zumindest so ein... einen kleinen Funken Sympathie jetzt doch irgendwie zu empfinden für den VfL. So schwer es dann auch irgendwie vielleicht dann als eingefleischter Hannover 96-Fan fällt, aber nichtsdestotrotz, du hast das gerade sehr, sehr sympathisch und anschaulich rübergebracht und vielleicht können wir es ja auf die Nennung, auf den Nenner bringen. Wir sind alle Nordlichter.
So ganz genau, wunderbar. Finde ich auch, ja.
Bevor wir uns verabschieden, Matthias, das mag ich vielleicht ankündigen, nach der Verabschiedung sollten wir diesen Song einmal spielen, weil ich ihn persönlich, das ist mein Lieblingssong von dir, absolut unterschätzt, wie ich finde, aber er fasst eben so dieses norddeutsche Gefühl so schön zusammen. Gleich, wenn wir Tschüss sagen, danach lassen wir noch einmal Nordlicht laufen im Hintergrund für alle, die es noch nicht kennen. Und ja, damit haben wir dann es heute mal wieder geschafft, würde ich sagen.
Die berühmten Worte von Michael Fronzek, Ende aus Mickey Mouse. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt und ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken bei dir, Matthias Brodovi, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns, um an diesem Donnerstagabend nehmen wir auf, doch noch einmal ausführlich über Gott und die Welt zu sprechen. Und ich muss sagen, es tut doch ganz gut, in diesen einsamen Zeiten mal mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen.
Ja, also mich hat's sehr, sehr gefreut, vor allen Dingen, dass wir bei einem Fußball-Podcast nicht nur über Fußball gesprochen haben, sondern auch über ernste Dinge und dann eben doch, glaube ich, immer wieder diese Leidenschaft für den Fußball in uns tragen und eben auch eine Leidenschaft logischerweise für 96 und für unsere Heimatstadt Hannover.
Genau.
Vielen Dank, Matthias.
Und Dennis, ich weiß auch diesmal wieder nicht, wann wir uns eigentlich das nächste Mal sprechen. Es ist alles offen, wie es mit dem Fußball weitergeht, aber eins können wir euch, liebe Hörer, versprechen, wir werden da sein, wenn es weitergeht und bis dahin gucken wir, was halt so möglich ist. Heute mit Matthias Brodovi war eine ganze Menge möglich und das macht uns ja auch irgendwie stolz, dass wir diese fußballfreie Zeit mit Inhalt füllen können.
Und wer übrigens beim Thema Inhalt, wer Lust hat, noch zwischendurch ein bisschen mal was zu lesen, mal was Lustiges oder wie auch immer, auf meiner Facebook-Seite einfach mal vorbeischauen unter meinem ganz klaren Namen Matthias Brodovi, Brodovi, nur mit Y hinten, Brodovi. Und da bin ich zu finden, da stelle ich immer mal wieder was ein, hoffentlich auch mal was zum Schmunzeln, eben nicht nur ernste Sachen.
Matthias, wo bist du noch zu finden im Internet? Und vielleicht die wichtigere Frage, gerade für einen Künstler in den jetzigen Zeiten, was könnte man denn so von dir käuflich erwerben an Büchern oder an anderen Medien?
Ach Gott, ja, also es gibt CDs, es gibt auch Bücher im Buchhandel, aber ich will jetzt gar keine große Werbemaschinerie anfahren. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen mal bei irgendeinem Auftritt von mir sehe oder meistens werde ich dann gesehen. Ansonsten vielleicht mal bei Instagram vorbeischauen, bei Facebook vorbeischauen. Das würde mich sehr freuen und ansonsten hoffe ich dann irgendwann wieder im Stadion zu sein. Ich hoffe, dass es so ist, dass dann auch mal ein 15.30 Uhr Spiel für 96 wieder stattfindet und dass ich einen Auftritt in Hannover habe, dann ist sozusagen die Welt wieder gut, also 96 in der ersten Liga und ich dann direkt vom Stadion rüber ins TAC, das heißt, dann habe auch ich wieder Arbeit und es gibt keine Geisterspiele mehr und ich glaube, das passiert, in einem Jahr wird es nicht so sein, dass wir drüber lachen, aber in einem Jahr werden wir alle sagen, puh, was für eine Scheißzeit, viel gelernt, aber jetzt geht's weiter, anders als vorher, aber Fußball bleibt gleich, bleibt Leidenschaft.
Ich hoffe, dass wir drüber lachen können, Matthias, und zwar bei dir, bei einem Auftritt von dir, einem Live-Auftritt, dann vor Publikum in einem Jahr, dass du ein paar Witze über diese absurde Situation, die wir gerade durchleben, dann bringen wirst und uns da zum Lachen bringst.
Ich werde mir Mühe geben, in jedem Fall.
So machen wir das. Danke an dich, Dennis, danke an Matthias und danke an die Hörer fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht es gut und vor allem bleibt gesund.
Tschüss auch von meiner Seite und hört jetzt noch rein ins Nordlicht. Der Song ist es wert.
Jo, und ich sage auch Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Meinetwegen kannst du Skifahren. Ich finde die Berge ja auch sehr schön. Und ich würde, du kannst es mir glauben, auch gern zu Fuß auf die Zugspitze gehen. Oder meinetwegen Mosel und natürlich Vater Rhein. Und in irgendeinem Gewölbekeller Spunde, Käse und Wein, doch zum finalen Wohlfühlen fehlt mir noch Watt und Wasser und Leuchtturm und paar Kutter und Salz in der Luft und Möwengekreisch und Meeresduft. Denn irgendwie bin ich doch ein Nordlicht, wenn auch nur aus dem tiefsten Süden des Nordens, bin ich doch ein Fischkopf mit einem Zeh in der See. Fühl mich dort zu Hause, wo Deiche schon Berge sind und bei Windstärke 12 unterm Reetdach ne gemütliche Tasse Tee. Bin halt eben gerne so gerade noch an Land und bei Sonnenauf- und Untergang barfuß am Strand. Alle Welt zieht's nach Berlin, ist ja auch klar, da steppt der Bär. Und es ist ja wirklich schön da, allein mir fehlt das Meer. Ich find den Schwarzwald auch gar nicht so schwarz, wenn dort die Sonne lacht. Und wenn mir der Schinken auch schmeckt, ich hätte mir lieber Krabbenbrot gemacht. Zum finalen Wohlfühlen fehlt mir noch Watt und Wasser und ein Leuchtturm und ein paar Kutter und Salz in der Luft und Höhengekreisch und Meeresduft. Denn irgendwie bin ich doch ein Nordlicht, wenn auch nur aus dem tiefsten Süden des Nordens, bin ich doch ein Fischkopf mit einem Zeh in der See. Fühl mich dort zu Hause, da wo Deiche schon Berge sind und bei Windstärke 12 und am Reetdach ne gemütliche Tasse Tee. Ich bin halt eben gerne so gerade noch an Land und bei Sonnenauf- und Untergang barfuß am Strand und mit dem Paddelboot über die Örze, wenn die Heide bunt ist und danach eine Schlachteplatte, weil das in diesem Kontext gesund ist. Ich bin halt eben gerne so gerade noch an Land und bei Sonnenauf- und Untergang barfuß am Strand.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.